Was haben wir uns gerade probiert?
Du wolltest davon erzählen, wie du vorhin das Justizgebäude gehackt hast.
Oh ja, ich habe vorhin hinten wieder rumgehämmert und ja, hab's dann eingesteckt und dann standen zwei Polizisten neben mir. Gut, die haben jetzt nach was anderem gesucht, aber hätte böse enden können.
Ach, das ist doch nichts Schlimmes, wenn man vor dem Justizgebäude mit dem Handy rumhängt und darauf rumtippt, oder?
Also ich habe nur ein Spiel gespielt.
Dann ist ja gut. Aber ich dachte, du hast es gehackt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Fredio, Ausgabe 240. Wir sind heute ganz uncool in der Aufzeichnung. Es ist ja 2013, der 6. Monat, 27. Tag. Wir hätten noch die Date angeben können, das Discordianische Datumsangabe. Schade. Ausgestrahlt ist am Sonntag und mit irgendwelchen blöden Begründungen haben wir uns entschieden, das Ding diesmal nicht live zu machen. Thema heute, es geht um Spiele. Und ganz speziell haben wir jetzt eins rausgekriegt, das ihr gerade gehört habt, und noch ein anderes Spiel, wo es um sowas wie Lego geht.
Lego ist jetzt nicht ganz richtig. Es geht halt auch um Blöcke, aber nicht direkt Lego.
Wunderbar. Und wir begrüßen hier im Spiel den Teil. Ricky. Die Räuspertaste fehlt noch. Und Tobi. Ja, und der Mikrofon noch Markus. So, ich fange an mit ein paar Dingen in eigener Sache. Prinzipiell ist die Radio-Webseite kaputt und es fehlen Folgen. Nach der ersten Recherche kam raus, die fehlen nicht, die sind nicht kaputt, die sind einfach nicht geschnitten. Es hat sich niemand die Mühe gemacht, für die Folgen Schnittmarken einzureichen. Deswegen existieren die einfach nicht. Nun habe ich ein paar Sachen nachgetragen und ein paar mehr Sachen nachgetragen und habe festgestellt, dass die Schnittkette kaputt ist. Also, wenn immer ihr bei uns was ins Gästebuch einkippt und sagt, das ist doof geschnitten, das ist kaputt, dann zeugt das bei uns eine E-Mail und irgendwer kümmert sich dann irgendwann mal drum. Trademark. Also immer schön darauf einhämmern, irgendwann passiert mal was. Das letzte Feedback, das ich bekommen habe, ist, das Encoding unserer Website ist kaputt. Ich glaube, da bin ich dran schuld, das kriege ich auch noch hin. Und dann kam irgendwann für mich die Frage auf, nun ja, wenn sich jetzt so viele Leute aufregen, wie viele Leute hören denn eigentlich zu? Nun ja, im Livestream haben wir vielleicht so 10 Leute, vielleicht nochmal 10 Leute im Radio, die halt so unschuldige Zufallshörer sind. Aber die Download-Statistiken habe ich mal scharf geschaltet. So, die Sendung über Arch Linux kam auf 4000 Downloads. Und ich so, ein bisschen mehr als ich erwartet hatte, also wird es halt die Qualität zu steigern. Danke, dass ihr heute da seid.
Bitte sehr.
Check. Ich habe noch ein Experiment gemacht, ich habe versucht, das Zeug mit den Schnittmarken outzusourcen. Einfach in die erste Seite vom Radioseite als Blog benutzt und als Rückkommunikationskanal mal gesagt, wenn ihr was schneiden wollt, da ist die Datei, so muss die E-Mail aussehen, viel Spaß. Die Outsourcing-Idee hat nicht funktioniert. Mal schauen, wann sich wieder jemand drüber aufregt. Also, wenn ihr draußen Themenvorschläge für uns habt, Feedback, was auch immer, ins Gästebuch einkippen, E-Mail schreiben, wir kümmern uns drum. Und los geht's mit. Kein Freiwilliger.
Fangen wir hier an. Das Spiel, worüber wir geredet haben, nennt sich Ingress. Viele kennen das als das Google-Spiel.
Viele kennen es eventuell auch noch nicht.
Keine Sorge, am Ende der Radiosendung wird alles besser sein. Ich erkläre es mal ganz kurz. Entweder der Großteil meiner männlichen Bekannten hat entweder ein Problem mit Bier, mit schnellen Autos, mit Frauen und all die es bisher noch nicht gehabt hatten, hatten spätestens ein Problem mit Minecraft. Also heute wird das totale Suchtpotenzial freigelassen.
Okay. Ingress ist ein sogenanntes Augmented Reality Game. Augmented Reality heißt sowas wie erweiterte Realität. Wir nehmen etwas, ein Stück von unserer Realität her, nämlich zum Beispiel unsere Umgebung, in der wir gerade sind und uns darin frei bewegen können, und stellen uns vor, da würde irgendwas dazukommen. Zum Beispiel in dem Fall eine Hintergrundstory.
Hast du eine Hintergrundstory für mich mitgebracht?
Ja, die Hintergrundstory von Ingress, wie man sie auch irgendwo nachlesen kann. Ich habe es wieder vergessen aufzuschreiben, wo. Ich glaube, ich reiche das dann irgendwann mal nach.
Wir packen es in die Show Notes rein, alles kein Problem.
Mhm. Und zwar, viele haben irgendwann letztes Jahr vom CERN gehört.
Ja, oder was ist der CERN?
CERN. Das ist eine französische Abkürzung, die irgendwie komischerweise immer englisch ausgesprochen wird.
Bedeutet CERN.
Genau.
Die mit den schwarzen Löchern.
Und den zu schnellen Teilchen.
Das mit den Schnellchenteilchen kennt doch keiner.
Das sind die, die viel Geld verwenden, um Theorien zu prüfen, die sie am Ende als löse Theorie überarbeiten herausstellen.
Also das Higgs-Boson haben sie gefunden, hieß es.
Also das Europäische Kernforschungszentrum, das ich nicht richtig aussprechen kann. Und die haben was mit Ingress zu tun?
Genau, also die Verschwörungstheorie, muss man ja sagen, fängt an mit, sie haben ja außer dem Higgs-Boson auch noch ein weiteres Teilchen gefunden. Sie nennen das Exotic Matter, das eigentlich mehr oder weniger das Inspirationsteilchen darstellen soll. Ja, Inspiration hat was mit dem Gehirn zu tun. Da kommt eine Gruppe her und meint, oh, das ist viel zu gefährlich. Mit Inspiration könnte man ja Leute kontrollieren. Und prompt spalten sich gleich die Forscher in zwei Fraktionen. Die einen meinen, das ist viel zu gefährlich, nennen sich die Resistance, also der Widerstand. Die anderen meinen, das ist doch voll toll. Und die nennen sich die Erleuchteten, also the Enlightened.
Gut, das Spiel wird in zwei Fraktionen gespielt. Gibt es irgendwelche dritten, vierten, fünften?
Noch nicht. Die Betonung liegt auf noch, weil ich nicht weiß, was da möglicherweise passiert.
Über das Regelwerk und die Schweizer Ausgestaltung sollten wir eigentlich später reden. Das ist ja dann komplexes Gameplay. Wie wird gesteuert, werden Regeln geändert. Wir waren gerade bei der Rahmenhandlung mit den beiden Fraktionen, die sich für oder gegen die Erleuchtung entschieden haben. Und du sagst, das ist offiziell Kreativität, hast du es genannt.
Genau.
Und die spielen dieses Spiel in einer erweiterten Realität, die genau wie dargestellt wird?
Genau. Wir bewegen uns hier in unserer wirklichen Welt, nehmen das Handy mit, neben das Programm, das wir dafür brauchen, gespeichert ist, das unsere ausgedachten Dinge noch einblendet. Und zwar ist die Idee hinter dem Inspirationsteilchen, dass jedes Kunstwerk oder wichtige Gebäude wohl Quelle von den Inspirationsteilchen ist. Und dementsprechend mit diesen Quellen auch interagiert werden kann.
Wie sieht diese Interaktion aus?
Also, wir nennen das im Spiel Hacken. Wenn wir zu diesem Portal, wie wir diese Quellen dann auch nennen, hingehen und versuchen, Items daraus erscheinen zu lassen.
Oh. Also, wir haben jetzt zwei verrückte Leute, die mindestens zwei verrückte Fraktionen, die mit dem Handy durch die Stadt rennen und versuchen, Items zu ergattern. Haben wir ein offizielles Spielziel? Die Weltherrschaft? Die kleine Weltherrschaft?
Also, ich erkläre das den Leuten immer so mit Weltherrschaft, aber das lässt sich irgendwie aus der Spielstory nicht wirklich herleiten. Vielleicht habe ich da noch irgendwas nicht gefunden, was da so an Text dasteht.
Was ist denn die Motivation deines Charakters, sofern er denn verkörpert wird, in diesem Spiel teilzunehmen? Welche Boni bekommst du denn, dabei zu bleiben?
Ich treibe die Story etwas voran. Es gibt ab und zu Events, wo dann Stories vorangetrieben werden. Dazu später noch etwas, dann müsste ich etwas mehr von der Technologie erstmal erklären, die wir da haben, sonst ohne die Story nicht möglich wäre.
Ich hatte dich ursprünglich unterbrochen bei Inspirationsteilchen als Quelle eines jeden öffentlichen Platzes und Quelle eines jeden Kunstwerkes. Mhm.
Ja, man kann diese Quellen der Inspiration, also die Portale, verstärken, indem man Resonatoren dran setzt. Und wenn man Resonatoren dran setzt, kann man das für seine eigene Fraktion gewinnen. Wenn das Portal freundlich ist, also auf der eigenen Seite steht, gibt es eher Items her. Es schießt nicht zurück, wenn man irgendwas damit machen will.
Was könnte man damit machen wollen?
Man kann zwei Portale miteinander verlinken.
Die müssen dann beide deine Fraktion angehören.
Genau. Und so ein Link wird in Events gerne dargestellt als, ja, man kann sogar Daten durchschicken.
Über Gruppenkommunikation reden wir später noch. Okay, also du interagierst mit einer dieser Quellen, die eventuell von Resonatoren umgeben, durchsetzt, was auch immer ist. Mhm.
Der Clou ist, wenn man mit... Was habe ich jetzt gesagt? Habe ich den Wort Link schon erwähnt?
Ja, Link hatten wir bei Portale verbinden. Mhm.
Wenn wir natürlich links so setzen, dass dadurch sich ein Dreieck schließt, entsteht ein Feld, ein Kontrollfeld. Und in so einem Feld können sich möglicherweise Leute aufhalten. Das wird dann dem globalen Zähler, den Fraktionen, den Anzahl der Mind Units hinzugefügt. Daraus schließe ich, dass es irgendwas mit Weltherrschaft zu tun haben könnte, aber wie schon gesagt, ich habe die Verbindung zur Weltherrschaft noch nicht gefunden.
Sind Mind Units etwas, das du relativ zur Fläche des Feldes bekommst, zur Anzahl der Nicht-Ingress-Spieler, nehmen wir sie einfach mal Muggel oder wie auch du nennen magst?
Also es hat mit der Fläche zu tun, natürlich, aber es hat, soweit ich weiß, auch damit zu tun, wie stark bewohnt diese Fläche ist. Also es gibt große Felder, die sich über große Ozeane erstrecken, wo nicht genauso viel wert sind wie so ein kleineres Feld. Auch, glaube ich, im Regelwerk drinsteht, das ist tatsächlich mit den Leuten korreliert. Ich glaube, wir müssen den Teil nochmal neu schreiben.
Sowas kommt vor. Du bist leider jetzt offiziell live. Vergiss es einfach. Es gibt keine Rückgängig-Taste. Erhöhte Schwierigkeit. Gut. Das ist zur Hintergrundgeschichte. Es gibt irgendwie Portale. Was würde denn mit deiner Fraktion passieren, wenn du in überhaupt keinem Grundbesitz mehr stehst?
Also vorerst mal nichts. Also ich kann halt versuchen, das Portal wieder zurückzuerobern oder überhaupt irgendwas zu erobern. Dafür müsste ich mich bewaffnen. So, das Tolle ist, wenn man irgendwelche Portale hackt, kriegt man auch Bewaffnung.
Für den Versuch, ein fremdes Portal anzugreifen, bekommst du die Möglichkeit, das Portal besser anzugreifen. So eine Akte.
Nee, wenn ich es hacke, greife ich es nicht an. Sondern ich versuche dann nur irgendwas damit zu tun. Es wehrt sich vielleicht. Aber ich greife es nicht an.
Das heißt, zwischen Angreifen und Übernehmen gibt es noch einen kleinen Unterschied.
Also wenn ich das Portal angreife, versuche ich die Resonatoren, die das Portal ja dem einem Besitzer zuordnen, zu zerstören. Mhm. Und damit ich das übernehmen kann, muss ich erstmal die Besitzansprüche da erlöschen lassen, indem ich die Resonatoren zerstöre.
Ja.
Und danach meine eigenen dran setzen.
Die Resonatoren sind speziellen Spielern zugeordnet oder einer Fraktion?
Beides. Also erstmal primär der Fraktion, damit man sieht, zu welcher Fraktion sie gehören. Sie sind auch den Spielern zugeordnet, damit man sieht, welcher Spieler es rangesetzt hat. Und es gibt auch so ein paar Regeln, die den Spieler daran einschränken, dass er das Spiel alleine spielt. Die Regeln sind tatsächlich so ausgelegt, dass man Teamplay fördert.
Woran erkennst du andere Spieler, außer dass sie gerade mit dem Handy in der Hand gegen eine Laterne verlaufen?
Eigentlich nur daran. Es sei denn, sie geben sich in irgendeiner Form zu erkennen.
Gibt es mittlerweile schon irgendwelche Ingress-Wimpel, Ingress-Mützen, so, ich bin dabei, ja auch?
Gibt es, aber nicht von Google selber, ich meine Niantic Labs, die dieses Spiel ja eigentlich entwickelt.
Geben die Möglichkeit, jetzt Ingress-Spieler offiziell zu outen?
Also, viele haben sich Orden gebastelt mit dem Logo der entsprechenden Fraktion, die sie mit sich rumtragen. Oder es gibt tatsächlich sogar Spieler, die sich ihr Ordenslogo sich antätowiert haben.
Wir sind noch Bastler. Wäre es nicht möglich, dann mal eine Kurzstreckenkommunikationsmöglichkeit zu entwerfen? So ein 2,4 GHz Band, sowas wie Bluetooth oder WLAN? Motto so, ich bin in der Nähe, lass uns mal was gemeinsam machen.
Das ist nicht nötig. Im Spiel mit eingebegriffen ist eine Kommunikation, mit der man auswählen kann, dass man im 20 Kilometer Radius, nämlich das nennt sich lokal, mit der eigenen Fraktion oder mit allen, die da sind, reden kann. Die nächsten Stufen sind, glaube ich, 200 Kilometer und dann weltweit.
Du hast eine Art Chat-System, ein Voice-Chat, ein...
Es ist ein Text-Chat. Es ist ein Text-Chat. Ich kann tatsächlich freischreiben.
Welche Sprache ist denn hier gebräuchlich in, sagen wir, Lokal-Ulm?
Also, ich habe bisher nur Deutsch gesehen. Wobei, ab und zu sieht man auch andere Sprachen. Das ist auch so, dass das Spiel ja darauf basiert, dass es... Das Spiel läuft weltweit, überall gleichzeitig, auf einem selben Server. Und ja, und Google ist dann doch anscheinend nicht allwissend. Wenn man dann sieht, ja, man guckt, geht hin, man sieht ein Kunstwerk, das nicht eingetragen ist. Deswegen gibt es in dieser App die Funktion, dass man da das Portal einreichen kann. Und dann dem muss man dann einen Namen geben. Und man sieht, dass es anscheinend ein paar Leute gemacht haben, weil es gibt, glaube ich, einen japanischen Metzgerturm. Der Name ist komplett japanisch und ich glaube, dass es der Metzgerturm sein soll.
Wo ein paar Touris viel Spaß gehabt.
Ich glaube, ich habe auch noch irgendwas Englisches gesehen.
Wie wichtig ist eigentlich diese Kommunikation fürs Spiel? Da ich ja unheimlich gern Regeln unterlaufe, was hindert mich daran, mich für die fremde Fraktion anzumelden und deren Nachrichten abzufangen? Oder sagen wir einfach mal zu stören?
Noch hindert dich nur dein eigenes Gewissen daran.
Gewissen? Kannst du kurz buchstabieren, das Wort?
Leider sind da solche Mechanismen noch nicht wirklich drin.
Du kannst keinen Spieler davon blocken und niemanden davon abhalten, dein Textchat voll zu... Mir fällt kein passendes deutsches Wort ein. Jammen.
Ich schätze, falls die Person das tun würde, würden wir einfach darauf ausweichen, dass wir die Alternative von Google verwenden, nämlich die Google Plus Community, die tatsächlich gegründet wird, damit wir uns auch gegenseitig im richtigen Leben kennenlernen können.
Ich spekuliere jetzt einfach mal weiter. Dann ist es nur eines dieser zahlreichen Google-Produkte, die dazu gedacht sind, das Google-Imperium weiter auszubauen.
Vermutlich. Meine persönliche Einschätzung ist, ja, es ist nämlich eine tolle Idee, weil es macht Spaß. Und dadurch, dass wir Portale einreichen, kriegt Google ja quasi kostenlos ihre Informationen zu Kunstwerken und anderen Points of Interest so frei rausgeliefert.
Das ist doch ganz nett. Ich kann aus meiner Geschichte erzählen, ich habe einen Arbeitskollegen, der eigentlich ein ziemlich leistungsstarker Fahrradfahrer ist. Dass sich super aufregt, dass er eine Mountainbike-Tour nicht mehr durch den Wald führen, sondern durch die Innenstadt, sondern mit dem Fahrrad in der Hand. Mit dem Handy auf dem Fahrrad in der Hand. Er hat gemeint, er wurde letztens fast Laternenfahrt mitgenommen. Mhm. Ja, bekanntes Problem. Das zieht Leute in die Beine. Mhm.
Ja, man wird ab und zu auch von nicht wissenden Leuten gerne für irgendwas anderes gehalten. Also ein jüngstes Beispiel war, dass eine Person sich vor einem Kindergarten aufhielt und da mit dem Portal, das den Kindergarten darstellen sollte, interagieren wollte. Wachsame Eltern haben, ich bin froh darum, dass sie es getan haben eigentlich, haben die Polizei alarmiert und meinten, es könnte ein pädophiler Kinderschänder sein. Und ja, die Polizisten haben ihn dann zur Rede gestellt. Er konnte sie zum Glück dann auch davon überzeugen, dass es tatsächlich ein Spiel war durch die Vorführung. Aber ja, das ist so ein Beispiel.
Erinnert mich an andere Probleme wie mit der Geocaching-Community.
Ja, man wird auch für Geocacher gehalten. Man wird ab und zu angesprochen und bekommt dann die Frage, suchen Sie etwa einen Geocaching-Startpunkt?
Also Google hat gewisse Richtlinien beim Einreichen von Portalen, dass sie nicht an gefährlichen, also nicht extrem gefährlichen Stellen sein dürfen und dass sie einen Großteil des Tages zugänglich sein müssen. Das hindert Leute natürlich nicht daran, ihre Portale in die Mitte von der Kreuzung zu setzen oder sonstige Dinge, wo man dann halt nicht immer hin kann und... Da wundern sich dann die Leute doch ab und an, warum da einer plötzlich mitten auf der Straße steht. Also.
Ja, das liegt vielleicht einfach daran, dass Niantic Labs nur 4 Leute beschäftigt hat, das zu überprüfen weltweit. Die sind vielleicht doch etwas überfordert.
Ich beschäftige mich gerade mit großen verteilten Datenbanken, um solche Probleme auf Datenbankseite zu lösen. Und ich sehe da Möglichkeiten, ganze Nutzerverhalten zu analysieren. Wenn es Portale gibt, die halt im Laufe der Zeit zu wenig die Seite wechseln, dann kann man nachsteuern und auch Portale wieder aus dem Index rausnehmen. du kannst also eigentlich Massenverhalten von Menschen beobachten, weil du hast ständig Leute, die dir ihre GPS-Koordinaten mitteilen.
In dem Fall ja, weil das GPS wird dann benötigt, um dem Server mitzuteilen, wo du gerade bist.
Und man muss natürlich durchgehend im Internet sein.
Geht das nicht verdammt auf die auf den Akku?
Ja, die meisten Spieler kaufen sich so externe Stromquellen, damit sie dann doch 8 Stunden lang durch die Gegend laufen können.
Ich bekomme gerade einen Geistesblitz, warum beim Montagstreff vom TCC immer mehr externe Akkus auftauchen. Das hat einen Grund. Ja, der Grund, warum ich nicht von so vor der Zeit gefallen bin, ist, ich habe kein passendes Endgerät.
Ach, was? Das kommt noch irgendwann. Also obwohl es Niantic Labs ja eine Tochterfirma, ich glaube nicht, dass es wirklich eine real existierende Firma ist, aber egal, ich bezeichne es mal jetzt einfach als Tochterfirma von Google ist, haben sie sich sogar erbarmt, einen Client für iOS-Geräte zu schreiben.
Der kommt wirklich von offizieller Seite?
Der kommt wirklich von offizieller Seite. Er ist zwar so rückständig wie der Android-Client vor 2 Jahren.
Das heißt, er ist spieletauglich und man hat keinen Nachteil im Spiel?
Jein. Also man kann die grundsätzliche Spielmechanik bedienen und genauso auf die meisten Sachen interagieren. Es passiert halt nur ab und zu, dass wenn ein Update kommt und neue Items erscheinen, dass die nicht rechtzeitig auf die iOS-Version implementiert werden.
Hat sich mittlerweile so angehört, als seien sogar die Schnittstellen offengelegt und man könnte einen eigenen Client dafür schreiben.
Ich habe mich da letztens nicht informiert. Ich würde es sehr begrüßen, wenn das funktionieren würde, weil, wie du schon gesagt hast, es geht ziemlich auf den Akku.
Und ich habe noch eine Geschichte aufgeschnappt, dass es wohl ein Drittanbieter-Kartensystem gab, sodass weniger Kartendaten nachgeladen werden müssen.
Man kann da sicherlich irgendwas bauen. Ich meine, ich weiß das nicht so genau. Ich mag zwar vergleichsweise zu den anwesenden Leuten sehr aktiv spielen, aber im Vergleich zu den wirklich aktiven Leuten hier in Ulm bin ich so sehr selten unterwegs.
Lass mal einen Rundumschlag machen. Wir haben bisher über die Portale und die Resonatoren geredet. Wir haben die Verteilung, also wie dieses Spiel weiterentwickelt wird, öffentliche Plätze, bevorzugte Kunstwerke, Spieler können einreichen, beredet. Wir haben schon die Spielhardware angesprochen. Du willst ein Android, vielleicht noch ein iOS-Gerät haben. Du brauchst dauerhafte Internetanbindung und funktionierendes GPS.
Mhm. Wobei beim Internet gesagt wird, dass nur beim Einschalten des Clients schnelles Internet benötigt wird. Das dauert dann 10 Sekunden, bis dann die Software dann vollständig funktionsfähig ist. Angenommen, das Endgerät ist schnell genug in Sachen Prozessorleistung. Ansonsten dauert der Startzyklus etwa 2 Minuten, wenn man nur GPRS zur Verfügung hat. Aber zum Interagieren mit Portalen reicht GPRS vollkommen aus. Das ist so einer der Tricks, die im Anfängerhandbuch, das die Community bereitstellt, drinsteht, um Akku zu sparen.
Gibt es eine offizielle Dokumentation von Seiten des nicht offiziell bestätigt existierenden Herstellers? Ist dieses Spiel etwas, das so still auf den Markt geworfen wurde? Und
das Spiel ist eigentlich noch closed beta. Also es ist noch in einer Testphase. Dafür, dass es aber in einer Testphase ist, ist die Story sehr recht fortgeschritten und sehr stark ausgebaut. Es gibt einen Nachrichtensender, der wöchentlich eine News sendet. Das ist der Ingress Report, den man bei YouTube sogar einsehen kann. Auf den billigen Plätzen.
Sind es spezielle Ingress-Nachrichten oder sind es allgemeine, jemand will einfach Aufmerksamkeit von mir haben?
Das sind spezielle Ingress-Nachrichten. Die Leute werden tatsächlich alle als Agenten angesprochen, weil jeder, der da dabei ist, ist ja eigentlich ein Agent.
Und du bist jetzt gerade dazu aufgefordert worden, an welcher Aktion teilzunehmen? Betretenes Schweigen im Studio, breites Grinsen und Lächeln. Wir denken an unseren Teil. Wir sprachen bereits über Gruppen und Gruppenkommunikation. Erstmal, von welcher Seite ist denn Ulm eigentlich primär befallen? Du hattest die Erleuchteten und die, die sich dagegen wehren, genannt.
Ja, die Gruppen nennen sich gegenseitig nicht wirklich immer die Erleuchteten und die der Widerstand, sondern sie nennen sich immer die Schlümpfe und die Frösche. Kommt daher, dass der Widerstand, die Resistance, meistens die Farbe blau hat, während die Enlightened die Farbe grün hat.
Klingt so, als hätte jemand über Farbenblindheit nachgedacht.
Und also es ist momentan sieht es so aus, als würden die Enlightened die Oberhand haben, aber das kann sich über Nacht ab und zu mal ändern, weil das kann auch einfach nur heißen, dass es die Nacht vor dem Sturm ist, weil wir wissen ja eigentlich und eigentlich wirklich nicht, was die andere Fraktion vorhaben. Sie können sich alle abgesprochen haben und Ressourcen sammeln für einen großen Gegenangriff.
Wenn du einfach mal den Trend beobachtest, wie sah Ulm vor einem halben Jahr aus, Ulm Local und...
Vor einem halben Jahr war es so, die Friedrichsau hauptsächlich immer blau, die Uni, das da irgendwie so nördlich von der Innenstadt immer grün und das Münster hat viermal täglich die Farbe gewechselt. Im Übrigen, das Münster besteht aus etwa 6 Portalen.
Da gibt es wohl für Größe einen Aufschlagbonus.
Ja, man kann natürlich jedes Kunstwerk einreichen. Wenn es weit genug auseinander steht, wird es akzeptiert. Also dann haben wir halt zum Beispiel das Münster selbst als ein Portal und dann noch verschiedene Teile von Münster als eigenständiges Kunstwerk.
Beim Münster, beim Gang durch die Innenstadt, kann man beim Vorbeilaufen eben recht einfach mit den Portalen interagieren. Wie sieht es aus, wenn du dich schneller bewegst? Sagen wir auf einem Skateboard.
Da ich keine Ahnung habe, wie schnell ein Skateboard ist, ändere ich das mal zu einem Fahrrad um.
Okay.
mir wurde berichtet, dass das mit dem Fahrrad relativ gut geht. Das Interagieren, das Hacken, bedarf nur, dass du eine Sekunde lang in einem 40-Meter-Radius sich befinden musst. Das vielleicht bei einem gegnerischen Portal sogar sinnvoll sein könnte.
Ein kubischer 40-Meter-Radius.
Das heißt... Nicht kubisch. Definiere kubisch.
Ja, ich gehe jetzt von der dreidimensionalen Erde aus und befinde mich eventuell mal auf der Spitze von Münster und schaue die Nachbarportale an, die vielleicht luftlinie 40 Meter weg sind.
Die Karte wird tatsächlich eher 2D gerendert, deswegen nur zweidimensional gerendert. Ich glaube, dass das zweidimensional reicht. Das ist etwas, was ich nicht ausprobiert habe.
Was hat das noch mit diesen Events auf sich, die du erwähnt hast?
Ja, die Events. Da ja es weltweit plötzlich Agenten gibt, muss das ja irgendwie heißen, dass die streng geheimen Informationen von Niantic Labs irgendwie geleakt werden mussten. Und die Agenten, die das betrifft, sind auf der Flucht. Beziehungsweise stehen davor, irgendwie terminiert zu werden oder sonstiges. Wir haben unter anderem zum Beispiel die künstliche Intelligenz namens Ada, die auch um ihr Überleben sich kämpft. Und die letzte Information, die ich gelesen habe, war, sie versucht sich durch so lange Leute manipulieren, sich auf einen anderen Server zu bewegen.
Ist das ein Spielcharakter, mit dem du interagieren kannst, oder ist das nur ein Teil der Rahmengeschichte, die passiert?
So halb und halb. Sie ist... Nachdem du tatsächlich in die Ingress-Welt eintauchst, ist sie eine der zwei Charaktere, die dich anspricht, der entsprechenden Fraktion beizutreten.
Du wirst sozusagen bekehrt von Engelchen und Teufelchen mit Beginn des Spiels.
Genau. Ich habe nur leider vergessen, wie der andere Charakter heißt.
Du könntest spontan die Seite wechseln und das rauskriegen.
Das ist möglich. Das bedarf eines Requests an Niantic Labs. Du kannst dann eine Woche lang nicht spielen und brauchst einen neuen Namen, eine neue Identität und fängst bei Level 1 wieder an. Von 8.
Wir müssen nochmal über die Level und die Portale und die Items und die Kampfpunkte und was eigentlich noch reden. Fangen wir nochmal an mit dem Portal interagieren. Du läufst jetzt spontan an Münster vorbei und stellst fest, es ist von der falschen Farbe besetzt. Welche Option hast du jetzt?
Falls ich Bewaffnung habe, die gut genug ist, dann könnte ich es übernehmen, indem ich meinen Burster, das ist die einzige Waffe, die da ist, abfeuere.
Du hast also eine Art symbolische Waffe, die du aufladen kannst in vorangegangenen Spielaktionen.
Nein, es wird mir gegeben. Ich kann, das ist ein Single-Use-Item und ich benutze die Materie, um an andere Sachen, die aus dieser Materie bestehen, zu zerstören.
Das heißt, wenn du von gut bewaffnet sprichst, hast du mehrere Bürster.
Genau, und zwar die Bürster haben genauso wie die Charaktere Level von 1 bis 8. Du kannst nur Sachen benutzen, die deines Levels sind oder darunter.
Stärkere Bürster haben einen größeren Aktionsradius, haben mehr...
Haben einen größeren, tatsächlich einen größeren Aktionsradius und machen auch mehr Schaden.
Gut, also du läufst an der Münster vorbei, entscheidest dich, deine Bürste auf die Resonatoren abzuschießen. Du kannst immer nur einen Resonator angreifen oder gleich mehrere?
Ich schieße immer eine komplette Schockwelle an Materie um mich. Das heißt, wenn ich mich günstig genug positioniere, kann ich alle 8 Resonatoren, die ich maximal platzieren kann, auf einmal angreifen. Der Schaden nimmt laut meiner Recherche quadratisch ab. Was dazu, wenn man ein bisschen rumrechnet, dazu führt, dass man auch noch wissen muss, wie stark deine eigene Bürste ist.
Du kannst den Schaden im Voraus abschätzen?
Es gibt Tabellen im Internet, wo es jemand ausprobiert hat. Und wenn man da die genau anstarrt, weiß man, wo man sich idealerweise platziert. Genau.
Ich stecke das Thema in die Schublade und mache nochmal das Balancing und das Regelwerk auf. Soweit ich mitbekommen habe, sind Google die einzigen, die die Regeln festlegen. Sie sind nicht offiziell dokumentiert. Und Google als der ultimative Game Master hat die Möglichkeit, die jederzeit zu ändern.
Ja.
Ich meine, dieses Spiel besteht aktuell aus 2 Fraktionen, aber es ist nicht darauf beschränkt, dass es 2 bleiben. Du könntest beliebig viele Non-Player-Characters reinbringen, du kannst es in mehr Fraktionen aufspalten.
Das wäre theoretisch möglich, aber laut Story ist das etwas unwahrscheinlich.
Stories kann man anpassen und weiterentwickeln.
Wobei, wie schon gesagt, das Spiel ist immer noch closed, beta. Theoretisch closed beta. Und ist noch nicht veröffentlicht. Wirklich veröffentlicht. Aber ich sagte theoretisch closed source, weil momentan lässt Niantic Labs die Leute einladen bis zum geht nicht mehr. Vielleicht versuchen sie gerade ihren Server auf Performance zu testen.
Macht man Performance-Tests nicht üblicherweise in Abwesenheit von Kunden? Und hätte ich das meine Ausbildung falsch verstanden.
Wir sind ja keine Kunden, wir sind der Tester.
In welchem Bug-Report-System trägst du deine Bugs ein?
Ich kann eine E-Mail an die entsprechende E-Mail-Adresse schreiben oder auch in-game einreichen. Man kann auch einfach twittern, wie scheiße das ist. Oder Google flussen.
Du möchtest doch einen Bug-Report abliefern, in dem du schreibst, wie du zur Ursache von Problemen geführt hast, was für Rahmenbedingungen du verwendest. Also für einen Bug-Report ist einfach nur Motzen von die Scheiße geht mal wieder nicht. Einfach ungeeignet, um das Problem zu lösen.
Also, ich bin noch nicht wirklich auf Bugs gestoßen. Ich schreibe zwar ab und zu was, aber dann schreibe ich halt tatsächlich mit meinem Wissen, wie es aussehen soll. Deswegen, ich habe auch noch, vielleicht liegt es daran, dass ich in der App selber nicht sinnvoll einen Bug-Report einreichen kann, weil mein Endgerät noch komisch unterstützt wird.
Das klingt fast so, als wäre die Closed Beta Teil des Marketing-Komplotts. Wie kommst du in die Closed Beta rein?
Du kannst, wenn du aus irgendwo von diesem Spiel erfahren hast, unter ingress.com dich registrieren mit deiner Google-Mail-Adresse und darauf hoffen, dass irgendwann du einen Invite-Code kriegst. Oder du kennst bereits schon jemanden, der Ingress spielt und der zufälligerweise Invite-Codes übrig hat, der dir einen gibt.
Möchtest du als besonderes Feature ein paar Invite-Codes verschenken? Hast du noch welche offen?
Also ich hätte noch ein paar. Ich glaube, wir haben noch alle ein paar, aber wir verteilen die, obwohl die Community hat, glaube ich, genug.
Ich schicke es auf die Webseite. Wird unsere Download-Statistik krass nach oben treiben. Also das Regelwerk, habe ich zum Anfang behauptet, wird von Google gesteuert. Aktuell haben wir in 2 Fraktionen so, wir wissen nicht, wie sich es weiterentwickeln wird. Sie haben Kommunikationskanäle, das zu ändern. Sie haben die Allmacht, das zu ändern. Und eigentlich waren wir gerade dabei, wie du mit deinem Bürstern am Münstern auf den Resonatoren im Wirkradius interagieren kannst, nachdem du die Tabellenwerke nachgeschlagen hast.
Genau. Wenn ich natürlich das irgendwie angreife, dann merkt das Portal, dass ja dem Gegner gehört, dass ich das jetzt übernehmen will und schieße zurück. Das wirkt sich auf mich aus, dass ich meinen Speicher an exotischer Materie verliere. Er verringert sich, ja. Wenn ich keine exotische Materie zur Verfügung habe, kann ich nichts mehr machen. Es ist nicht Game Over, sondern ich bin unfähig zu handeln.
Interaktionslos. Gut, mal angenommen, du schaffst die Resonatoren zu zerstören. Wie würdest du damit dem Portal weiter vorgehen?
Dann ist das Portal unbesetzt, erscheint dann grau auf der Karte. Das wäre so, als hätte Google einfach gerade ein neues Portal eingepflegt. Und ja, ich kann das jetzt übernehmen, indem ich Resonatoren dran setze.
Wie viele Resonatoren kannst du eigentlich bauen? Ich meine, du bist gerade angegriffen worden, deine exotische Materie ist am Boden. Was beschränkt denn, wie viele Resonatoren du bauen darfst?
Da exotische Materie auch alle 10 Minuten auftaucht um den Quellen, würde ich mir darum nicht so viele Sorgen machen. Natürlich, notfalls kann man aus einem speziellen Art Item, die beim Hacken entsteht, sich wieder aufladen. Das nennt sich Power Cube, ist so mehr oder weniger das, was andere Leute einen Potion nennen, einen Trank.
Ein Mikrofon stumm geschaltet. Den Potion, der Trank.
Und dann kann man wieder weitermachen. Resonatoren. Ich kann 8 Stück maximal an ein Portal ransetzen. Es gibt so ein paar Regeln, die mich daran beschränken, was für welche ich dran setzen kann. Und zwar die kleinsten, Level 1er.
Warum hast du da Interesse daran, deine Resonatoren dran zu setzen und nicht deinen Freund aus der Community einen Resonator setzen zu lassen?
So ziemlich fast alles, was du machst, gibt dir Erfahrungspunkte. Die nennen sich in dem Fall jetzt Action Points, weil du sie für bestimmte Aktionen kriegst. Und durch das Zerstören eines gegnerischen Resonators oder das Setzen eines Resonators kriegst du Erfahrung. Natürlich, wenn ich schon das maximale Level erreicht habe, Level 8, dann möchte ich vielleicht nicht unbedingt meinen gleich reinsetzen, sondern meinen Freund das reinsetzen lassen.
Wie schwer ist es denn, Level 8 zu erreichen, wenn ich heute anfange und Hardcore durchspiele?
Definiere Hardcore.
Sagen wir 16 Stunden am Tag, 2 Stunden Zähneputzen und Körperpflege, 6 Stunden Schlaf. Wir brauchen schon so viel Schlaf. 16 Stunden am Tag spielen.
Vor 2 Monaten hätte ich gesagt, du brauchst einen Monat. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, wie es jetzt aussieht, weil es haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert.
Die wurden wann geändert? Sie sind ja nicht hier beim übergeordneten Operator.
Ich weiß es nicht mehr. Es gab so viele Änderungen, dass ich das nicht mehr weiß.
Bekommst du eigentlich die Änderungen eine Woche im Voraus mit, so das wird bald passieren?
Das wird dir über die Nachrichten, oder? Nicht über die Nachrichten mitgeteilt, sondern über irgendeinen Kommunikationskanal mitgeteilt.
Ich fasse mal zusammen, soweit ich es mit Münze verstanden habe. Du bist ein Spieler mit exotischer Materie, die quasi dein Handeln beschränkt. Andere Spieler nannten das Mana, einige nannten das Zauberkraft. Du kannst das Zeug aus Tränken wieder nachfüllen, denn die nennen sich nur Tränke, tauchen in der Nähe von Portalen auf. Du hast einen begrenzten Speichervorrat, der dir in der Aktion ermöglicht, und jetzt haben wir deine Waffen, die du zusätzlich brauchst, die Resonatoren zu zerstören, und die exotische Materie, die du abgezogen bekommst, wenn du vom Portal angegriffen wirst.
Sie wird mir auch abgezogen. Ich verbrauche sie ja auch, wenn ich irgendwas mache, überhaupt interagiere.
Also exotische Materie bekommst du quasi gratis, wenn du im Spiel eingeloggt bist und dich bewegst, das heißt, das Zeug liegt überall rum.
Genau.
Also für Online-Zeit gibt's Materie?
Jein, ja. Lassen wir es so.
Mir ist gerade nur ein Mikrofon ausgefallen. Das kommt aber zu mal vor.
Ah, fantastisch.
Der ganze war gar kein Kontakt. Ich glaube, die Hälfte von deinem.
Okay.
Exotische Materie. So, die Bürste kriegst du dann woher?
Die kriege ich durch Hacken von Portalen. Ich kann jedes Portal, sei es eigenes oder feindliches Portal, hacken. Es gibt mir dann, je nachdem, wie freundlich es zu mir ist oder wie sehr es mich mag. Ich spreche den Dingen mal einfach mal irgendeine Art von Emotionen zu. Mhm. Mehr oder weniger Items geben.
Also sagst du von irgendwann mal eigene Portale bringen bevorzugte Items?
Genau. Sie geben dir gerne mehr und öfter Sachen, geben dir aber keine Erfahrung. Feindliche Portale geben dir meistens weniger Sachen. Du kriegst da Erfahrungspunkte, aber es hat ab und zu den Nachteil. Es ist anscheinend nicht deterministisch, ob es passiert oder nicht, aber sie schießen dich gerne mal an.
Mir fällt doch spontan das Spiel NetHack ein, mit dem du hast eine Gesinnung, positiv, chaotisch, neutral, und du hast Altäre in diesem Spiel, die entweder deiner eigenen Gesinnung angehören können oder fremdgesinnt sein können. Abhängig davon, welche Aktion du auf diesen Altären machst, kommt ein gewisser anderer Random Number Generator zum Zug. Du kannst Gegenstände gewinnen, du kannst verflucht werden, du kannst besser werden. Am Prinzip gilt die Regel, solange du auf deinen eigenen Altären arbeitest, läuft alles besser, als wenn du auf fremden Altären arbeitest.
Ja, aber wenn man überhaupt nichts hat, ist es immer noch eine Art, an Bewaffnung zu kommen. Das heißt, wenn angenommen, ich morgen aufwache und alles der gegnerischen Fraktion angehört, habe ich immer noch die Möglichkeit, an Bewaffnung ranzukommen. Ich muss halt nur Geduld haben.
Du könntest also komplett mit blanken Händen, blanken Hosentaschen in deinem Portemonnaie auf den Münsterplatz gehen und eben mal ein Portal übernehmen.
Ja.
Theoretisch bekommst du alle Ressourcen. Das klingt so, als könnte der Prozess eine Weile dauern.
Der Prozess könnte eine Weile dauern. Ich glaube, ich würde dann schon ein Weilchen durch die Stadt irren. Und wenn ich dann endgültig irgendwas genug habe, könnte es mit Glück passieren, dass ich es übernehme.
Nehmen wir an, alle anderen Menschen verpuffen schlagartig vom Münsterplatz, was nicht allzu häufig passiert, aber wir finden bestimmte Lösungen, das mal auszulösen. Dann dauert das wieder. Flashmobs. Inkers Flashmobs. Ich sehe schwarze Zeiten kommen. Okay, wir waren immer dabei, du findest ein Portal der Fremdfraktion. Du könntest ja also auch eigene Portale hacken. Also du kommst an, findest ein eigenes Portal vor mit Resonatoren von deiner Fraktion. Du kannst Resonatoren dazu bauen, bis 8 Stück erreicht sind. Mhm. Dieses Portal wirft Items raus, wenn es einfach nur existiert, oder musst du dafür damit interagieren?
Ich muss dafür es hacken. Ich darf normalerweise alle 10 Minuten hacken, bis 4 Mal, danach... 5 Minuten. Stimmt, alle 5 Minuten darf ich es hacken, 4 Mal insgesamt, danach muss ich wohl noch 4 Stunden warten. Das eine nennt sich, dass das Portal heiß läuft, und das andere nennt sich dass es ausgebrannt ist.
Also prinzipiell gewinnst du, wenn du deinen Schlafzyklus auf 4 Stunden-Häppchen reduzierst, dabei im Spiel mehr Performance zu leisten. Ich glaube, ich irgendwie ein Browserspieler.
Das soll ja sowieso ein gesünder sein, wenn man kürzer schläft, oder?
Ja, natürlich. Erklär das nur mal deiner Umwelt. Und ich meine jetzt nicht mit kürzer Gesamtkürze, sondern Schlaf anders partitionieren.
Ja, mehr polyphasischer Schlaf.
Wir haben ein neues Thema für eine Radiosendung. Kapitulation.
Aber ich dachte, Ildorn kann da mehr darüber erzählen.
Mit dem haben wir bereits über luzides Träumen geredet und dabei polyphasischen Schlaf erwähnt. Wir verweisen auf der Frage Nummer XXX. Unsere Nummern sind immer dreistellig. Gut. Wie ist es mit diesem Interagieren immer noch alles skurril? Aber hast du außer Portalen, Resonatoren noch andere Interaktionsobjekte? Ich meine, wenn du dich in die Stadt bewegst, was sammelst du eigentlich auf? Wenn du dich übers Land bewegst, sammelst du da überhaupt irgendwas auf?
Wenn ich jetzt in der Bahn sitze, habe ich ja meistens das Problem, dass ich keine Internetverbindung habe, was soweit ich meines Wissens nicht an der Geschwindigkeit der Bahn liegt, sondern daran, dass das Mobilfunknetz nicht ausreichend ausgebaut ist auf dem Land.
Willst du es kleingekaut haben? Wir haben es ausgerechnet. Für UMTS liegt ungefähr 200 km pro Stunde die magische Geschwindigkeit, wo es durch Doppeleffekte unmöglich wird, Daten zu senden. Des Weiteren hast du das Problem, durch Doppeleffekte an GPS-Signale ranzukommen. Also hohe Geschwindigkeiten sind für Technik tatsächlich ein Problem.
GPS ist so das kleinere Problem, das kann man ja extrapolieren. Man kann auch das GPS einfach komplett ausmachen und sich per WLAN tracken lassen. Und WLAN existiert ja bekanntlich auch fast überall, außer im Zug.
Ja, gut, im Zug ist der WLAN-Access Point ziemlich statisch, als er denn endlich mal existiert und funktioniert. Wie wird das System betreut? Tobi, hast du eine sinnvolle Frage, um mich ein Stück weiterzuleiten?
Über Ingress.
Wir hätten das vorbereiten sollen.
Was hätten wir beenden sollen?
Wir hätten das besser vorbereiten sollen.
Das wäre ja untypisch für uns. Normalerweise haben wir eine Stunde Vorbereitung, jetzt waren es 3 Minuten. Ich sehe den Unterschied nicht so wirklich. Ich wollte mit dir auf die Spielerkoordination raus. Wie sprichst du dich eigentlich mit deiner eigenen Fraktion ab?
Meistens sprechen wir uns in der Google Plus Community ab, wenn wir irgendwas machen. Wobei es auch öfters mal passiert, dass ich einfach in den In-Game-Chat einfach schreibe, wer ist gerade unterwegs? Und ab und zu schreibt irgendjemand, ja, ich bin gerade da.
Oder forderst du 20 Mann auf, lasst uns heute Nachmittag mal gemeinsam an Dollar Ort gehen und Dollar Interaktion ausführen.
Genau.
Hier piepst irgendwo ein Handy.
Ich vermute mal, dass ich der Schuldige an der Sache bin.
Oder ich.
Der da ständig Daten schickt über Ingress. Hast du jemals Privatsphäre-Gedanken gemacht, ob du eventuell nachverfolgt wirst? Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass Google überhaupt kein Problem ist. Wir haben heute überhaupt keine Nachricht gebracht. Es lesen ja genug andere Leute mit.
Wenn sie es wirklich wollen, dann kommen sie ja zumindest an die Daten, wo ich bin. Da kann ich es auch beim Internet rausblasen. Das ist mal so das kleine Problem. Dass ich da mich irgendwo bevorzugt aufhalte, das sehe ich eher schon problematischer.
Wenn du schon dabei bist, kannst du die Daten direkt mal für mich abzwacken. Ich kann ein paar Analysen drüber laufen lassen. Hab dann einen akuten Bedarf dafür. Der Lemming-Effekt in Ulm. Wie bewegen sich Menschenmassen?
Wobei das ja auch ein bisschen verfälscht wird, da man ja eigentlich nur den Portalrouten nachläuft und nicht seine eigentlichen Bewegungsmuster abläuft unbedingt.
Ich dachte, du kannst problemlos Portalrouten einreichen, um das Spiel an dich anzupassen und nicht dich an das Spiel.
Es muss halt tatsächlich ja ein Kunstwerk sein, das öffentlich zugänglich bar ist. Muss zwar nicht nur zugänglich sein, aber es muss zugänglich, öffentlich zugänglich sein.
Wenn ich spontan an die Uni denke.
Das heißt, ich darf. Ja, die Uni. Okay.
Ich denke an Kunstwerke auf dem Unigelände. If you can't make it good, then make it big. If you can't make it big, then paint it red. Was glaubt ihr, warum so viel verrostetes Metall rumsteht?
Also auf dem Unigelände sind auch in letzter Zeit unglaublich viele neue Portale erschienen. Die wurden alle eingereicht. Die Uni hat ja so einen schönen Kunstpfad. Also als ich mit Ingress angefangen habe, gab es an der Uni oben insgesamt 3 Portale. Inzwischen...
Ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr in der Uni gespielt.
Also bestimmt mindestens 10.
Wir fahren vorhin bei Kontrollfeldern. Ich denke, wenn du genug Punkte hast, kannst du diese Kontrollfelder auch überlappen lassen.
Linien dürfen sich nicht kreuzen. Aber Kontrollfelder können sich überlappen, wenn Linien sich nicht kreuzen. Das nennt sich, bis Leute haben sich das mittlerweile Onion Fields genannt, so à la Zwiebeln.
Du kannst das kleinere Feld im größeren Feld einschließen.
Genau. Wir wissen nicht, ob das ein Feature ist oder ein Bug, aber durch die richtige Anordnung von Linien, durch die richtige Sequenz von Linien lässt sich Erfahrung von mehr Feldern einsammeln, als eigentlich existieren.
Bam. Jetzt muss ich mir mal die Frage überlegen, weil gerade hast du mich komplett rausgeworfen. Erfahrung. Erfahrung war das, was du brauchst, um stärkere Waffen einzusetzen.
Genau.
Aber du kriegst keine anderen Boni daraus.
Ich habe so ein Ding, da gibt es etwas, was man nur mit Level 8 einsetzen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Waffe ist oder nicht, weil ich habe so ein Ding nicht, noch nie in die Finger gekriegt. Das ist nämlich ein Item der Stufe sehr selten. Nee, extrem selten. War sehr selten oder extrem selten? Das sind die... Das Liste eine ist der Jarvis Virus, beziehungsweise das andere Pendant dazu ist der Ada Refactor. Das ist etwas, was man einsetzen kann, um ein Portal instant zu übernehmen. Gibt nur keine Erfahrungspunkte und so, aber das ist etwas, was sehr mächtig ist.
Welche Items hast du noch? Wir sprachen vorhin über Waffen, nur über Bursts, aber es klingt so, als hättest du einen ganzen Sack an unterschiedlich ausgeprägten, räumlich wirkenden, zeitlich einsetzbaren Gegenständen.
Ja, wir haben erstmal Resonatoren. Das sind einfach nur die Dinger, mit denen wir das übernehmen können. Mit Resonatoren verstärkst du dein eigenes Portal. Das wirkt sich dahin aus, dass du, wie lang die Linie, die vom Portal ausgehen kann, sein darf. Also beim maximalen Level könnte man eine Linie von Ulm bis nach, ich glaube, Paris dürfte noch drin sein.
Gibt es eigentlich Höflichkeitsregeln, wie du mit anderen Ingress-Spielern umgehen sollst? Ich meine, du wischst sie manchmal auf öffentlichen Plätzen oder im Motto so, der hat ein Handy in der Hand, er dreht sich um, das kann nur einer sein.
Also wenn das wirklich, wirklich, wirklich offensichtlich ist, dann spricht man die Leute an, sagt Hallo, also hier in Ulm sprechen wir uns an, sind freundlich, reden miteinander und spielen.
Es gibt in der Weltherrschaft nichts Geringeres.
Es gibt auch Berichte, dass sich in den USA sich Leute geprügelt haben. Ich finde es als Spieler eigentlich schon schlimm, wenn man sich wegen eines Spiels, auch wenn das Setting schon mehr oder weniger so in sich nach Weltkrieg anhört, es ist ein Spiel. Es bleibt und ist ein Spiel. Man sollte schon freundlich miteinander umgehen, Also hier in Ulm sind sogar auf eine Einigung gekommen und sagen, ja, es gibt da so einen kleinen Bereich, bestehend aus einem kleinen Dreieck, wo wir nichts Großes reinsetzen, damit auch neue Spieler sinnvoll spielen können.
Ihr habt ein Nuschutzprogramm im Real-Life aufgezogen.
Genau, da haben sich beide Fraktionen an einen Tisch gesetzt und den sogenannten Playground beschlossen.
Wie werden denn die beiden Fraktionen vertreten?
Ich habe keine Ahnung, das war vor meiner Zeit.
Es gibt zwei Fraktionen mit einer offiziellen... Das war doch bestimmt so, als es nur vier Spieler in Ulm gab und zwei sie gedacht haben, komm, wir reden mal drüber. Ich bin gespannt, wie sich die Spieldynamik von dem Spiel weiterentwickeln wird.
Ja, zum Leveln, man muss ja irgendwie leveln, damit man irgendwie einigermaßen was reißen kann, wenn schon die Umgebung groß ist, gibt es mehrere Strategien. Man kann sich einen großen suchen und das Sith-Leveling machen. Ich glaube, der Begriff kommt aus Star Wars. Sith, there are always two. One Master and one Apprentice.
Ah, the Sith Lords.
Genau. Und ja, du holst dir einen großen, der haut so lange auf das gegnerische Portal ein, bis es zusammenfällt und du übernimmst das dann. Hilft dir dann dementsprechend zum Leveln. Du setzt da deine eigenen Resonatoren rein. Da du klein bist, kannst du nur kleine Resonatoren reinsetzen. Wenn du fertig bist, hast du Erfahrung gesammelt und der Große kann dann auch dementsprechend helfen, indem er die Resonatoren upgradet, also etwas Besseres reinsetzt.
Du musst Resonatoren immer auf Stufe 1 bauen?
Du kannst Resonatoren deines Levels immer bauen. Also reinsetzen. Bauen kannst du ja nicht, du kannst sie ja nur reinsetzen. Die werden nur erschaffen, wenn du hackst.
Aber hier gibt es dann auch nochmal das Prinzip, dass man als Community zusammenspielen muss. Man kann von Level 1 Resonatoren 8 Stück reinsetzen, was ja die maximale Anzahl ist. Von den ganzen höherleveligeren aber nur immer weniger. Also von Level 8 kann man, glaube ich, nur einen reinsetzen.
Du brauchst 8 Spieler, um ein Level 8 Portal zu erschaffen. Das Level ist einfach die Summe der Level der Resonatoren geteilt durch 8.
Schauen wir wieder mal zurück. Du brauchst 8 Spieler, von denen mindestens alle Level 8 hat?
Nein, alle müssen Level 8 sein. Deswegen haben die Level 8 Spieler ein Interesse daran, dass andere Spieler auch Level 8 werden.
Ich erkenne gerade so unheimlich viele Parallelen zu anderen Spielprinzipien und Balancing-Mechanismen für Rollenspiele.
Ja, es ist ja eigentlich auch ein Rollenspiel, würde ich sagen.
Hast du vorher irgendwelchen anderen Süchten gefrönt, die vergleichbar sind? World of Warcraft?
Das nennt sich Ragnarök Online. Ein paar würden sich vielleicht noch daran erinnern, dass im RTL 2 meine Werbung dafür lief mit Children als Hintergrundtrack. Ja, es ist ein Massen-Multiplayer-Online-Spiel. So ähnlich wie WoW, nur das Interessante ist, die WoW-Spieler finden Ragnarok Online komisch und die Ragnarok Online-Spieler finden WoW komisch.
Ich sehe schon, wir haben noch Potenzial, mit über ganz viele andere Spiele zu reden. Lass uns noch eine kleine Pause machen. Wir sind bei 1 Stunde Gesprächszeit und an der Stelle kommt ein Lied rein und wir reden gleich in den nächsten 55 Minuten.
Ich finde das so ein Broker, aber egal.
Haben wir sie wieder scharf geschaltet? Ob das über das Still im Raum, eben aktives Gelächter und Mikrofone scharf. Das ist wie die mündliche Prüfung. Muss ich hier wirklich sein?
Portal Keys.
Portal Keys, genau. Natürlich, irgendwie müssen ja die Leaks entstehen. Das Element, das wir dafür brauchen, ist ein sogenannter Portal Key. Der fällt ab und zu beim Hacken aus einem Portal raus. Wenn ich mit diesem Portal Key zu einem anderen Portal gehe, kann ich dann eine Linie ziehen. Angenommen, wenn alle anderen Rahmenbedingungen stimmen.
Also die Linie darf nicht von anderen Portallinien unterbrochen werden?
Genau. Beide Portale müssten zu deiner eigenen Fraktion gehören.
Musst du die Strecke aktuell zurücklegen oder reicht es einfach, dich an einem anderen Portal zu befinden?
Es reicht, wenn du dich an einem anderen Portal befindest. Dir kann auch ein anderer Spieler einfach ein Portal-Key geben. Okay, was heißt geben? Die Spielmechanik ist noch etwas komisch oder noch nicht fertig entwickelt. Ein anderer Spieler könnte den Portal-Key fallen lassen vor deiner Nase und du könntest ihn aufheben.
Wenn ihn kein anderer klaut.
Wenn ihn kein anderer klaut. Dann ja. kannst du immer noch eine Linie ziehen. Linie ziehen gibt Punkte auch.
Du kriegst die Linie Ulm nach Paris ohne Reiseaufwand gezogen.
Ja, wenn dir jemand einen Portal Key von aus Paris gibt und alles andere stimmt. Ja, zu allem anderen gehört auch dazu, dass das eigene Portal, also das lokale Portal, ein gut genug das Level im Level hoch genug ist. Das heißt, du solltest etwa schon ein Level 8 Portal haben, damit das gut funktioniert.
Ich dachte ganz kritisch am Überprüfen der Lautstärke, weil dein Mikrofon nicht das ergibt, was ich erwartet hatte.
Vielleicht sollte ich auch ins Mikrofon reden. Und nicht oben drüber.
Jetzt merke ich den Unterschied. Theoretisch muss ich dich nachsteuern können, aber ich bin kurz vor Anschlag.
Versuchen wir mal. Ah, nicht runterfallen. Das wäre teuer. Versuchen wir mal das hier.
Teuer ist relativ im Vergleich zu dem, wie oft du es brauchst. Das sollten wir mal mit einem BWLer durchsprechen. BWL hatte ich hier noch keine. Wir haben über Banken und Geldsysteme geredet. Interessantes Thema.
Hat es zufällig mit Bitcoins zu tun gehabt?
Was mit Bitcoins?
Hatte es zufälligerweise mit Bitcoins zu tun gehabt?
Nein, Bitcoins hatten wir auch noch nicht.
Irgendwie finden wir gerade ein Thema nach dem anderen. Und ich dachte mir früher immer, ich finde keine Themen, worüber es sich lohnt, hier zu reden.
Ich habe auch mit Patrick ein Gesprächstermin vereinbart, aber kein Thema, weil ich mir sicher bin, wenn wir einfach nur das Gespräch anfangen, dann wird es kein Problem geben, überhaupt irgendein Thema zu finden. Aber unsere Fans können die ganzen Themen an uns zurückkippen in das Gästebuch, so das wollen wir als nächstes haben. Portal Keys zum Linien ziehen und die Labs, die tägliche geheime Veröffentlichung.
Genau. Ich glaube, Tobi kann da mehr darüber sagen, weil ich gucke sie nie an.
Also ich habe persönlich auch noch nicht wirklich ausreichend Zeit da rein investiert. Sind die Boxen irgendwie noch an?
Ich bin aktuell im Nachregeln. Theoretisch nein, aber die Boxen waren an.
Ja, ich wusste doch, hier klingt irgendwas komisch.
Das war ein gewollter Effekt, ja?
Achso, okay, gut, dann sehr gut. Also, auf der Niantic Lab Seite werden täglich, beziehungsweise teilweise auch auf Google Plus und Facebook, werden Dokumente geleakt, sozusagen, geheime Dokumente, in welchen sich meistens Rätsel verstecken. Sei es nun im Text, sei es in dieser PDF oder in dem Bild, was auch immer geleakt wird, selber.
Oder im HTML-Quellcode.
Oder im HTML-Quellcode oder sonst irgendwo. Die Rätsel, da sind wie gesagt Rätsel versteckt. Anfangs waren diese Rätsel teilweise relativ leicht. Inzwischen muss man schon ein halber Krypto-Experte sein, um die schweren zu lösen.
Sie können gleich noch Nachwuchs rekrutieren. Ich sehe das ganz praktisch. Also, das Spiel hat nur Vorteile. Das wird auch jetzt bauen.
Ja, also. Man muss sich echt, also Cäsar-Chiffre und so weiter sollte einem schon ein Begriff sein, wenn man auch nur die leichten machen will. Die leichten Rätsel, wie gesagt, wenn man diese Rätsel löst, bekommt man dann Passcodes raus. Die lassen sich dann auch in der App oder auf der Homepage einlösen und man bekommt auch wieder Items dafür.
Das mit der Homepage haben sie wieder rausgenommen, aus irgendeinem Grund. Ich finde es echt schade.
Geht nicht mehr?
Nein, haben sie rausgenommen.
Okay, mein Scanner ist seit 3 Wochen kaputt, deswegen habe ich schon länger nicht mehr gespielt.
Also ich gucke mir die Dateien öfters mal an, aber nicht wegen den Passcodes, sondern ich gucke es mir an wegen der Story, die diese Dinger bauen. Also die letzte Datei, die ich mir angeschaut habe, war eine mitprotokollierte, streng geheime Unterhaltung von Dr. Jarvis und der KI Ada, wie sie versuchen, beide am Leben zu bleiben und zu flüchten, weil sie davor, kurz davor stehen, gelöscht bzw. Getötet zu werden.
Das entspricht so ungefähr dem britischen Drama, wenn im antiken griechischen Drama, wenn im dritten Akt das retardierende Moment auftritt. Das ist Teil der Story-Entwicklung.
Ja, ich bin erstaunt. Es gibt auch Medien, die aus Portalen rausfallen. Medien, die aus Portalen rausfallen, sind relativ langweilig. Man kann sie anschauen, sind meistens irgendwelche komischen YouTube-Videos, die man eigentlich auch so anschauen hätte können. Sie belegen nur unnötig Itemspeicherplatz. Ich meine, man hat höchstens 2000 Slots. Also man kann höchstens 2000 Items haben und wenn man voll ist, kriegt man nichts mehr.
Welche Items möchtest du denn länger aufheben und nicht einsetzen?
Also länger aufheben, nicht einsetzen sind meistens Resonatoren und Burster, also die Waffen, die man halt später einsetzen kann.
Du meinst, wenn du wie viel 1200 Slots voll hast, dann...
2000.
Das sollte reichen für einen Angriff, oder habe ich das falsch verstanden, das ist ein Master-Stadt-Klasse-Spiel?
Also wenn...
Wenn man als niedrig-leveliger Spieler versucht, also wenn man jetzt zum Beispiel mit Level 2 versucht, ein Level 8-Portal anzugreifen... Das ist so gut wie unmöglich. Also
unmöglich ist es nicht. Es ist halt eine Material- und Akkuschlacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schon so 3 Stunden dauert.
Und bestimmt mehr als 200, 300 Level 2 Burster braucht.
Taugt dieses Spiel von seiner Interaktionshäufigkeit nach dazu, sich mit Freunden auf eine Terrasse zu setzen und nebenbei gelegentlich auf dem Handy zu klicken? Oder ist es schon sozialfeindlich?
Also es gibt viele Leute, die, wo man dann hört, die rennen erst rum, zerstören alle feindlichen Portale und nehmen sie ein und setzen sich danach gemeinsam in den Biergarten. Also wie gesagt, man hat ja nach dem 4. Mal hacken einen 4 Stunden Cooldown, den man warten muss, bevor man wieder hacken kann. Das ist dann meistens so, sie zerstören erst die feindlichen Portale, nehmen sie ein, hacken sie 4-mal und setzen sich dann für die nächsten so 3,5 Stunden in den Biergarten oder ins Restaurant, essen was zusammen und machen dann nochmal zusammen eine Runde.
Ich habe aber auch schon Leute erlebt, die ihre Freundin kurz stehen lassen haben mit "Ich muss mal kurz hacken".
Aber das war nicht ich.
Nein.
Dann ist ja gut.
Du müsstest jetzt niemanden outen, wenn ihr einfach reden, dass es mal passiert sein könnte. Man hat das so gehört. Das zusammenfassend klang das jetzt so, als sei die Spielmechanik von Ingress eigentlich verdammt einfach. Du hast ein bisschen Portalinteraktion und ein paar Dinge, die drumherum stehen. Aber eigentlich
kommt... Es kann komplizierter werden, wenn du dann die anderen Einflüsse mit damit siehst. Ich meine, du hast die anderen Spieler, du hast lokale Absprachen, du hast auch Events. Ich meine, so ein Event kann sein, dass man... dass man irgendwie wieder jemand beschließt, dass jetzt gerade irgendein Agent gerade in Genf ist und dringend ein paar Dateien leaken muss. Und welche Fraktion jeweils diese Dateien kriegt, hat dann wohl höchstwahrscheinlich mehr den Vorteil in den nächsten Wochen. Und das Leaken funktioniert dann so, dass man links ziehen muss von Genf zum Beispiel oder woanders hin. Und zwar, ja, man muss die Links ziehen.
So ein Link baut sich automatisch wieder ab, wenn du das Portal übernimmst, oder kannst du den Link auch einzeln abbauen?
Du kannst ihn selber abbauen, kannst du ihn nicht. Du kannst ihn halt abwarten, bis er verfällt. So ein Resonator verliert 10% seiner Energie am Tag. Und wenn er keine Energie mehr hat, zerfällt er. Es gibt Leute, die meinen, man müsste sie unbedingt aufladen. Das geht. Es gibt Leute, die meinen, abwarten und nachdeployen ist besser, also nachsetzen. Gibt mehr Erfahrung und macht weniger Ärger. Es gibt aber auch Orte, wo man tatsächlich schon beschimpft wird, wenn man da freundlicherweise mal sieht, oh, ich bin nicht so hoch, ich lade es mal auf. Dann kriegt man, wird man angeschaut, wird lade es bloß nicht auf und die Begründung ist, ja, die andere Fraktion existiert hier in diesem Ort nicht.
Das klingt so, als kommt die ganze Faszination dieses Spiels nicht durch die Spielmechanik, sondern durch die Overlay sozialer Interaktion obendrauf.
Das hat so, haben so irgendwie die meisten Spiele, die darauf basieren, dass viele Leute spielen, so an sich. Sonst würde man ja einfach nur alleine spielen und das kann man ja auch offline.
Überzeugendes Argument. Möchtest du noch ein paar letzte Themen zu Igris hinzufügen? Wir können es auch einfach unverständlich abschließen, denn wer es ausprobieren will, kann es sowieso alleine machen.
Also man kann sich in dieses Spiel richtig schön reinsteigern. Also in den USA gibt es scheinbar auch Leute, die sich so Kleinflugzeuge gekauft haben, um so in eher menschenleere Gegenden, wo dann, was weiß ich, nach 200 Meilen am Wegrand mal so eine Maria-Statue steht, die halt auch zufälligerweise ein Portal ist. Da fliegt man dann halt kurz hin, hackt das und baut riesen Portale damit auf, weil, wie gesagt, um große Riesenfelder damit auf. Um Riesenfelder aufzubauen, braucht man ja, wie gesagt, auch Schlüssel von weiter entfernteren Orten. Die muss man halt irgendwo herbekommen und dafür fliegen die teilweise auch.
Ich glaube, das liegt eher daran, dass in den USA weniger Portale existieren, weil so wenig Kunstwerke hier rumstehen. Ich meine, du guckst dir die Karten an und merkst so, ja, so ein riesen Bundesstaat und kaum Leute und kaum Kunstwerke. Und dann guckst du dir hier so eine Ulm an, das nicht gerade wirklich die größte Stadt der Welt ist, sondern so mehr so, ich würde mal sagen, so mittel und bis klein bis mittel ist.
Ulm ist keine Stadt. Ulm sind zwei Häuser, die zufällig nebeneinander stehen.
Und da sind haufenweise Portale. Also hier wäre das Letzte, was mir einfallen würde, mit zu fünften in ein Auto setzen und sich die Gegend fahren, um Portale zu hacken. Hier kann man sich gemütlich treffen und durch die Gegend laufen mit einem Eis in der Hand. Ich meine.
Seid ihr beide nicht eigentlich der Meinung gewesen, dass die Möglichkeit, ein neues Suchtpotenzial anzufangen, kontraproduktiv für euer Studienleben gewesen ist?
Nein, Süchte sind fantastisch.
Danke, du hast recht.
Um zum Abschluss von Englisch zu kommen. Es leben die Erleuchteten.
Ja, Thema Ingress abgeschlossen. Wir kommen eigentlich mal zu den Nachrichten der Woche. Da mich jetzt Grafikkartenerneuerungen und System on Chips nicht so sehr interessieren, komme ich auf Edward Snowden. Nennen wir einfach Mr. Snowden. Die Impersonifikation, die behauptet hat, Präsentationsfolien der NSA, der Nationalen Security Agentur der USA, eine viel Geheimnisse, die haben, geleakt zu haben und sich seitdem eine Schnipseljagd weltweit mit Journalisten, kann man so weit sagen, das Verstehen liefert, wo er sich eigentlich gerade aufhält. Gerüchten zufolge hätte er einen Asylantrag in Ecuador laufen, er sei wohl in Hongkong gewesen, Hongkong habe ich ihn wohl nicht haben wollen, habe ihm die Ausreise nicht verweigert.
Hongkong, also das, was ich gelesen habe, war, Hongkong behauptet, dass das J in seinem Namen, was die Amis gesagt haben, nicht spezifiziert habe, ob das jetzt ein Joseph oder ein John wäre. Demnach konnten sie ihn nicht festhalten.
Ja, der Auslieferungsersuchen der USA sei formal ungültig gewesen und sie haben gesagt, der Name ist einfach falsch ausgeschrieben gewesen. Ja, wir wissen aktuell nicht, ob er in Hongkong war. Verschiedene Journalisten behaupten das. Interessant waren auch die Fehlkommentare zum Guardian-Journalist, als er die Schlussfolgerung gezogen hat, war gewesen, wenn Snowden glaubt, dass PGP sicher ist, könnt ihr das auch verwenden. Und zweitens, lasst euch nicht mit Journalisten ein, die kein PGP können. Und seitdem ist diese Phantomgestalt Snowden, von der behauptet wird, es sei eine Person Anfang 30, es könnte auch eine Gruppe sein, es könnte ein Pseudonym für sonst irgendwas sein, so ähnlich wie das beliebte Brettspiel Scotland Yard auf der Flucht durch die ganze Welt. Wir können unsere Popcorn bereitstellen, wo die Journalisten als nächstes hinmachen und ihre Flugzeugsitze fotografieren. Es gibt verschiedene Dementi und Stellungnahmen, wer wohl haben möchte. Zuletzt habe Wladimir Putin gesagt, so befindet sich am Flughafen in Moskau. Aber das ist ihm alles egal, denn so kleine Fische um die kümmern sich gar nicht.
Er hat ja Russland ja offiziell ja noch nicht betreten. Er sitzt in der Transitzone angeblich fest.
Derweil gibt es gewisse Staaten dieser Erde, die eine gewisse Auslieferungssuchen haben und politisch mit ganz großen Fahnen wedeln, damit was passiert. Mittlerweile hat wohl Ecuador eine Drohung bekommen, das Freihandelsabkommen eben mal nicht zu verlängern. Russland wurde beschimpft, dass sie Kriminelle nicht ausliefern würden. Also stellt euch Popcorn bereit, das wird spannend. Und vor allem beobachtet, wie die öffentliche Meinung umschlägt von das kann gar nicht sein, du spinnst auf interessant, ist das wirklich passiert? Bis irgendwann der Punkt erreicht ist, wir haben es doch immer gewusst. Und mit diesen Nachrichten aus der 26. Kalenderwoche? Behaupte ich jetzt einfach mal so. Der geneigte Radiohörer möge nachschlagen. Wenden wir uns dem Thema Minecraft zu.
Ja.
Ja.
Was ich schon auf die Frage bringt, warum hast du eigentlich noch Java auf deinem Rechner? Gibt's
also
da keine sinnvolle Re-Implementation?
Minecraft ist halt in Java implementiert und dafür braucht man Java und außerdem gibt es dieses tolle Java-Pokalypse-Werbevideo von einer Java-Messe, was auch unglaublich toll ist und was mich noch Java-begeisterter macht.
Wir weigern uns leider, es einzuspielen wegen GEMA. Was ist das Gegenteil von Freiheit? GEMA-Belastetheit. Aber ihr könnt unter Java-Pokalypse euch selbst auf die Recherche begeben. Wir verlinken es.
Genau. Ja, nee, ich spiele seit, gute Frage, wann, irgendwann Beta Minecraft.
Viel zu lange.
Viel zu lang. Ich würde sagen, das ist, hat jetzt nicht, für mich inzwischen nicht mehr ganz das Suchtpotenzial wie Ingress, aber ich finde es immer noch ein gutes Spiel und es wird durchgehend erweitert und durch viele Mods und Add-ons, die man dabei installieren kann, bleibt das Spiel auch immer spannend.
Können wir die Geschichte von Minecraft mal ganz vorne anfangen?
Genau.
Ich habe gehört, der Programmierer, den ich einfach nur unter seinem Pseudonym Notch kenne, hätte wohl behauptet, I programmed Minecraft to show my friends how fucking better I am at programming compared to them. Das sei nur so eine Demo gewesen, so ja, man kann, wenn man will.
Ja.
Erklär mir mal dieses Spielprinzip hinter Minecraft. Ich sehe nur ständig ab und zu, nein, eher ständig Leute, die an Minecraft hängen und davon nicht mehr wegkommen. Aber ich verstehe dieses Spielprinzip dahinter nicht. Was macht ihr da die ganze Zeit?
Also in Minecraft gibt es grundsätzlich verschiedene Blöcke, was das Ganze auch so eckig aussehen lässt. Das kann zum Beispiel Erde sein, Stein, Holz oder auch Erze zum Beispiel. Die kann man abbauen und sich daraus verschiedene andere Dinge bauen. Also,
wie funktioniert dieses Abbauzeugs?
Am Anfang hat man ein leeres Inventar, also man hat gar nichts bei sich und...
Wer ist denn eigentlich Mann? Eine Gruppe von Bauarbeitern? Eine?
Also man spielt ein einzelnes Männchen. Wenn man einen Account hat, den man auch haben sollte, wenn man das spielt, kann man sich den selber designen, sich selber aussuchen, wie er aussieht und sonstiges. Und mit dem startet man dann auf einer zufällig generierten Welt. Das kann man natürlich auch mit Freunden zusammen machen im Multiplayer oder man spielt halt alleine.
Multiplayer ist auf wie viele Spieler beschränkt? Hast du es mal ausgereizt?
Mir ist jetzt keine Begrenzung bekannt, aber das Spiel ist irgendwann relativ leistungshungrig, auch auf Serverseite. Also ich denke, da ist zurzeit hardwaretechnisch das größte
Limit. Was für Vorteile hat es denn, mit mehreren Leuten zusammenzuspielen?
Also mit mehreren Leuten zusammenzuspielen ermöglicht natürlich viel größere Projekte zu planen, durchzuziehen. Wie gesagt, am Anfang hat man noch gar nichts und muss anfangen, Dinge abzubauen. Am Anfang, da man gar nichts hat, nimmt man dazu seine Hände, baut zum Beispiel ein Holz ab. Dieses Holz kann man dann weiterverarbeiten in Bretter und daraus dann zum Beispiel eine Crafting-Table bauen.
Wie kriegst du aus dem Holz Bretter raus?
Da gibt es im, sagen wir mal, Inventar so ein kleines Fältchen, wo du das Holz reinsetzen kannst und dann besteht die Möglichkeit, das in Bretter umzuwandeln.
Also jeder Charakter, wenn sobald er existiert, hat also automatisch schon Fähigkeiten, irgendwas zu verarbeiten.
Also du hast dein Uhrwerkzeug, deine Hand und du hast eine Uhrveredelungsmöglichkeit, dein Inventar.
Genau, also man hat ein Inventar und oben rechts so ein kleines 4x4 großes Feld, indem man die grundlegendsten Dinge bauen kann. Wie gesagt.
2x2.
2x2, ja, genau. 2x2 hört sich besser an. Wie gesagt, aus dem Holz kann man dann zum Beispiel so eine Crafting Table machen, die einem dann die Möglichkeit gibt, auch 3x3 große Dinge zu bauen.
Mhm. Woher weißt du, was du craften kannst?
Am besten schaut man das im Internet nach oder man probiert es einfach aus. Also es gibt im Original Minecraft inzwischen auch ziemlich viele Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Aber am einfachsten ist es, das im Internet in einem Wiki nachzulesen.
Du sagtest, dass du durch deinen Gegenstand, den du erschaffen hast, 3x3 3x3 Feld kriegst, um Sachen zu veredeln. Ist das nach oben nicht beschränkt oder gibt es da irgendwelche Grenzen?
Was meinst du jetzt mit nach oben hin beschränkt?
Also ist das dann die Endstufe, dass du dein 3x3 Veredelungswerkzeug hast oder gibt es da noch was Größeres? Oder
also zum grundsätzlichen Bauen ist das im Original Minecraft meines Erachtens zurzeit das höchste und einzige, um größere Dinge zu bauen. Hiermit kann man natürlich noch einen Ofen bauen, in dem man dann Metalle schmelzen kann, die man abbauen kann. Also es gibt noch weitere Blöcke zur Verarbeitung von Materialien, zur Weiterverarbeitung von Materialien, wie gesagt, den Ofen. Aber
ist es dann also so wie Lego, nur dass man Sachen machen kann, die man mit Lego nicht machen durfte damals, als man klein war? Zum Beispiel anzünden und so?
Also man zündet ja jetzt, also man kann natürlich Lava nehmen und einen kompletten Wald abfackeln. Das ist jetzt aber eigentlich nicht unbedingt der Sinn des Spiels.
Nachdem wir jetzt in 2 Minuten Minecraft einen Livestream im Vorschlag hatten, mit Lava einen Wald abzubrennen, können wir uns doch gleich über deine Projekte unterhalten, ob du nicht deine Wasserfälle auf deinem Haus da sowieso schon über selbst machen wolltest. Können wir das mal kurz zurückrollen? Du hast irgendwie Werkzeuge und Blöcke. Blöcke sind wahrscheinlich quaderartig.
Ja.
Würfelartig.
Würfel, ja.
Du hast noch Werkzeuge, das möglichst Blöcke zu veredeln. Du kannst Blöcke abbauen und weiterverarbeiten, wieder aufbauen. Also prinzipiell könntest du ein Stück Erde wegschaufeln, in deinem Inventar lagern und irgendwo wieder hinschmeißen.
Richtig.
Dann sagtest du gerade Wälder.
Genau, also
ich scheint es irgendwie eine gewisse Eigendynamik zu geben.
Wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, die Welt, in die man gesetzt wird, wird zufällig generiert. Da gibt es verschiedene Landschaften, so wie in der realen Welt auch. Es gibt Wüstenlandschaften, es gibt Hügellandschaften, es gibt Wälder, es gibt Sümpfe, es gibt Dschungel. Und
diese Landschaften unterscheiden sich dadurch, dass man zum Beispiel in der Wüste viel Sand findet und in Hügellandschaften Erde?
Genau. Also in der Wüste gibt es zum Beispiel viel Sand und Kakteen. Im Dschungel gibt es halt hohe Tropenbäume und Sonstiges. Und es gibt auch Tiere, die je nach Landschaft dann erscheinen oder nicht. Also im Dschungel gibt es zum Beispiel, wie nennen die sich? Katzenartige.
Tiger? Jaguar?
Ich bin mir gerade nicht ganz
sicher. So etwas mit Flecken.
Ja, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Aber es ist kein Tiger und kein Jaguar.
Es gibt dann auch noch das Zeug im Wasser und es gibt noch dieses, besonders dieses Jenseits.
Genau. Also es gibt nun nicht nur die eine Welt, es gibt auch noch Parallelwelten sozusagen. Es gibt den Nether. Hierzu braucht man aber einiges an Ausrüstung, um da überhaupt hinzukommen. Und es gibt das Ende, was noch viel schwieriger zu erreichen ist.
Soweit es mir alles gefallen ist, gemeint ist, ich kenne das Spiel. Ich kann die Fragen nicht sinnvoll strukturiert dazu stellen. Deswegen räumen wir mal ganz zurück. Wie groß ist die Spielwelt?
Die Spielwelt ist unendlich groß. Also die wird, wenn man in diese Spielwelt kommt, für eine gewisse Fläche um einen rum generiert. Und wenn man in irgendeine bestimmte Richtung läuft, dann wird sie automatisch immer weiter generiert. Also irgendwann ist dann wahrscheinlich der Festplattenplatz voll, aber ansonsten ist diese Welt unendlich.
Du hast dann noch den Bedrock, das Felsgestein, wo du nicht weiter nach unten kannst. Es gibt eine Begrenzung nach unten.
Genau, es gibt eine Begrenzung nach unten und eine nach oben. Also ab einer gewissen Höhe kann man einfach auch nicht mehr weiter nach oben bauen. Da geht einem dann der Sauerstoff aus oder so, gefühlt.
Und um jetzt nochmal das mit dem Craften und dem Abbau nachzuvollziehen, lass uns doch einfach mal den ersten Tag Survival-Modus nachspielen. Jetzt mal mündlich.
Gut, also wir spawnen mitten in einem Wald, sagen wir mal. Der Tag hat gerade frisch begonnen, es wird hell. Wir denken uns, wir brauchen ein Haus für die nächste Nacht, weil nachts spawnen Monster. Dazu später mehr. Wir fangen an, wir bauen uns mit den Händen einen Baum ab und bauen uns daraus und machen uns daraus Holz. Aus diesem Holz bauen wir uns eine Workbench. An dieser Workbench können wir uns dann Werkzeuge bauen. Als Werkzeuge gibt es als wichtigste Werkzeuge im Prinzip die Schaufel und die Spitzhacke. Auch sinnvoll sind die Axt, um die Bäume schneller fällen zu können. Und wenn man später noch Landwirtschaft betreiben will, gibt es auch so eine Sense, glaube ich.
Hacke.
Hacke nennt sich das. Okay. Ich spiele es auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das alles.
You may use English terms.
Und ich schaue mir die Namen meistens nicht an, wie das Zeug genau heißt. Ich spiele einfach. Wie gesagt, wir haben dann Holz, wir haben eventuell eine Axt, mit der wir dann noch mehr Bäume fällen können und Holz herstellen können. Und daraus können wir uns dann unser erstes Haus bauen. Auf dieser Crafting Table kann man sich dann auch eine Tür bauen, welche dann als Zugang zum Haus eingesetzt werden kann, sodass man das schön geschlossen machen kann mit einer Tür drin, dass man da drin sicher ist.
Was spricht dagegen, sich einzumauern?
Man kann sich natürlich auch einmauern, wenn man einfach nur unter die Erde will, dann kann man natürlich sich einfach einmauern oder in ein Loch graben, in dem man sich versteckt. Aber Holz ist ein wichtiger Bestandteil im Spiel und man sollte eigentlich immer die Möglichkeit haben, vor allem, wie gesagt, man braucht viel Werkzeuge, man sollte immer die Möglichkeit haben, sich einen Nachschub an Holz zu besorgen.
Mit Holz meinst du rohes Holz von Bäumen oder verarbeitete Planken?
Sowohl als auch. Also man braucht natürlich Holz von Bäumen, um sie zu Planken zu verarbeiten, um daraus Werkzeuge zu bauen.
Was machst du eigentlich während der ersten Nacht?
Während der ersten Nacht versteckt man sich entweder in seinem Haus und wartet auf den Morgen oder man fängt an, sich ein Loch in den Boden zu graben. mit seiner Schaufel und der Spitzhacke, wo man dann nach wahrscheinlich relativ kurzem Graben direkt auf Stein trifft.
Warum sollte ich das mit Werkzeug machen, wenn ich ohnehin diese universelle Hand habe?
Mit Werkzeugen geht es deutlich schneller und mit Werkzeugen kann man nicht alles abbauen. Man kann zwar alles damit zerstören, aber man bekommt nicht unbedingt das Item, was man damit abbaut. Erde kann man mit der Hand abbauen, aber bei Stein braucht man zumindest eine Holzspitzhacke, um Stein zu bekommen.
Du nanntest gerade bei Spitzhacke noch das Wort Holz dazu. Hat es irgendeinen Sinn, dass es jetzt Holz heißt oder macht es da irgendwas anderes? Wie bei anderen Survival Games, die man vielleicht kennt oder auch nicht kennt.
Möchtest du jetzt Schleichwerbung für irgendwelche anderen machen? Denn
nein. Ich habe explizit nichts genannt.
Die geringste Qualitätsstufe von Werkzeugen ist, wenn sie komplett aus Holz bestehen. Man kann sich das ja in der Realität auch so vorstellen, wenn ich eine Spitzhacke nur aus Holz mache, dann kann ich damit nicht allzu lang auf Stein einprügeln, bis das Holz irgendwann kaputt ist.
Ich kann mir überhaupt keinen Stein vorstellen, auf den ich mit einer Spitzhacke einhauen sollte.
Ach, da muss man nur seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Sagen wir einfach mal, es ist Kalkstein oder...
Ich finde einen Garten für dich zum Umgraben.
Ja gut, auf jeden Fall, wie gesagt, mit der Holzspitzhacke kann man dann Stein abbauen und mit diesem Stein kann man sich dann zum Beispiel auch die nächste Werkzeugstufe bauen, Steinwerkzeuge.
Wenn ich Stein abbaue, verschwindet der Block vor mir und landet in meinem Inventar.
Wenn man den Stein abbaut, dann liegt er erstmal am Boden, so wie alle anderen Blöcke auch, und man kann ihn einsammeln, dann liegt er im Inventar.
Schwimmen Blöcke im Wasser?
Ich glaube, sie gehen unter. Ich weiß nicht, ob Holzblöcke oben schwimmen, aber ich meine, die gehen auch unter.
Das hört sich nach einer anderen Physik an.
Die Physik-Engine müssen wir später mal reden. Ja, es gibt Physik und sie funktioniert ganz anders.
Die Physik-Engine funktioniert viel toller als im realen Leben.
Ja, man kann sie vorher voraussagen.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, man hat dann Stein. Aus diesem Stein kann man auch einen Ofen machen. Mit diesem Ofen kann man zum Beispiel aus Holz Kohle machen. Und mit...
Noch wichtiger, mit dem Ofen kann man aus Sand Glas machen und Gebäude aus Glas bauen.
Das ist natürlich auch fantastisch.
Ich habe da einen kleinen Architekturfetisch, deswegen muss ich es an der Stelle erwähnen. Glas hängt auch mit Licht zusammen, wo wir vielleicht auch noch drauf eingehen müssen.
Genau, ja. Und für das Licht braucht man aber auch die Kohle, denn aus Kohle und einem Holzstab baut man Fackeln, welche einem die Wohnung oder Höhlen erleuchten können, welche man buddelt.
Ich schaue gerade auf Beleuchtungsradius. Kommt nach bei Monster Spawnen.
Okay.
Wir waren gerade dabei, wir haben ein Haus und buddeln uns in der ersten Nacht in den Boden rein.
Ja.
Ich in die Aufnahme reingeplatzt.
Kein Problem.
Sauber.
Komm nur rein.
Na, wenn dann richtig.
Wir definieren es jetzt einfach als Musikunterbrechung.
Genau.
Und sprachen gerade in der Werbepause Trademark über eckige Sonnen.
Ja, also in meinen Augen ist die Sonne komplett rund, aber ich hörte, sie sei eckig. Wahrscheinlich rendern meine Augen da automatisch diese Sonne perfekt rund. Aber wo waren wir vorher stehen geblieben? Wir sind in der Erde, wir haben ein Loch, wir haben Stein, wir haben einen Ofen.
Wir haben
ein
Holzwerkzeug, mit dem wir wahrscheinlich nicht mal die erste Nacht durchkommen, weil es ohnehin viel zu schnell abgearbeitet wird.
Genau.
Und wir haben bestimmt das Pech, dass wir in ein Loch im Boden fallen. Aber wir haben Fackeln dabei.
Wir haben Fackeln dabei, mit Fackeln können wir alles erleuchten.
Wie könnt ihr Fackeln haben, wenn ihr sie noch nicht hergestellt habt, aber egal.
Haben wir gerade hergestellt, in unserem Ofen aus dem Holz, das wir vorher gesammelt haben.
Der Verarbeitungsschritt war rohes Holz im Ofen zu Holzkohle, Holzkohle, rohes Holz zu Holzplanken, Holzplanken zu Holzplankenstäbchen, Stäbchen plus
Kohle sind Fackeln, genau.
Ich hätte einfach das Holz angezündet, aber bleiben wir da. Aber
es gibt auch ein Feuerzeug.
Also wenn man das Holz,
in Stone.
Wenn man sich irgendwo einen Holzblock hinsetzt und den anzündet, der verbrennt dann und ist verschwunden. Fackeln sind natürlich unglaublich praktisch, weil sie unendlich lange brennen.
Wir hatten ja gesagt, die Physik von diesem Spiel ist vorhanden, aber etwas anders, als wir es gewohnt sind.
Genau.
Fackeln rußen auch nicht.
Ja.
Also ich würde mir schon angesenkte Höhlendecken vorstellen.
Ja, das könnte man sich vorstellen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Add-ons, die das implementieren.
Add-ons kommen auch heute zur erledigen Liste. Du warst ja gerade dabei, den Boden zu rütteln.
Wir sind jetzt im Boden und graben uns immer tiefer in den Stein. Dort finden wir dann verschiedene Metalle zum Beispiel, Eisen, Gold.
Die du mit einem Holzwerkzeug abbaust.
Die ich natürlich nicht mit meinem Holzwerkzeug abbaue, sondern inzwischen habe ich ja mein Steinwerkzeug, mit dem ich Eisen abbauen kann.
Auf welche Sachen im Boden bist du eigentlich so erpicht?
Auf so gut wie alles, was ich finde. Ob es nun Steine sind oder Erze oder
was ist dein
Steinkohle.
Was ist dein ultimatives Ziel an Ressourcen, die du haben willst?
Möglichst viel von allem, damit ich große Projekte bauen kann. Weil wenn man sich das so vorstellt, wenn ich jetzt irgendeine kleine Stadt bauen will oder sonst irgendwas, reicht es mir natürlich nicht, wenn ich nur Eisen habe, auch wenn Eisen selten ist. Es bringt mir effektiv nicht viel. Ich brauche auch noch Stein, von dem ich relativ viel bekomme. Und eventuell will ich viel Kohle und Holz haben, um Fackeln aufzubauen.
An der Stelle sollten wir noch das Hammer-Argument von Minecraft reinhauen, Redstone.
Redstone, richtig. Redstone ist ein Redstone Riesenthema im Prinzip.
Redstone ist ein Material, das man im Boden findet, mit dem man so etwas wie, nennen wir es Stromkreise und Belastungsfilmen dabei herstellen kann.
Genau, also mit in Minecraft kann man mit diesem Redstone richtige Schaltungen bauen, Zählwerke, was auch immer, richtige Alus, eine kleine CPU.
Machen wir es kurz für alle Informatikstudenten unter euch oder Informatik-Azubis. Redstone-Logik bildet Boolesche Algebra ab.
Genau. Und hiermit lassen sich natürlich in Städten, die man baut, auch automatisierte Aufzüge bauen oder es lassen sich mit Tieren automatisierte Farmen bauen.
Überlastenaufzüge, automatische Transportsysteme für Steine, Wasserwerke, reden wir doch, glaube ich, später nochmal.
Ja, genau.
Du darfst gerne im Hintergrund dein Lieblings-Redstone-Projekt rausziehen.
Das ist eine gute Frage. Zurzeit habe ich kein Lieblings-Redstone-Projekt.
Also im Boden gibt es die ganzen coolen Sachen. Was du mit den vielen Steinen anfangen willst, weiß ich auch nicht. Das bekommst du ja in Massen.
Ja, mit den Steinen, das ist halt wie gesagt so der Grundbaustein für alles. Daraus kann man natürlich auch Häuser bauen, da ein Holzhaus natürlich nicht ganz so stabil ist wie ein Steinhaus, falls da irgendwelche Monster und Zombies kommen, die dann dein Haus zerstören, ist Stein natürlich stabiler.
Gilt das auch bei Explosionen?
Stein ist natürlich auch bei Explosionen stabiler als Holz.
Ich finde das Stein im Texture-Pack in diesem Spiel wahnsinnig unattraktiv. Ich baue ziemlich gerne mit Sandstein oder Glas.
Ja, Glas ist natürlich noch zerbrechlicher, muss man einfach dazu sagen, aber
im Glas hat die besondere Eigenschaft, du kannst Glasblöcke nicht wieder abbauen. Du zerstörst sie beim Versuch, sie zu entfernen.
Richtig.
Also wir haben jetzt im Boden verschiedene Metalle gefunden, zum Beispiel Metall und Gold. Vor allem Redstone, das kann man später alles beliebig zusammen craften. Noch so Kleinigkram wie Stein und Kohle. Wahrscheinlich stoßen wir unterirdisch auch noch auf Lavaseen oder vielleicht auch auf Wasser.
Genau, und es gibt noch ganz selten Diamanten und Saphire sind es, glaube ich.
Könnte ich mir also theoretisch ein Haus aus Diamanten bauen?
Könntest du, wenn du genug Geld hast, wenn du genug Diamanten hast. Man kann Diamanten zusammensetzen und einen Diamant, also 9 Diamanten kann man zu einem Diamantblock zusammensetzen und dann aus Diamantblöcken sein Haus bauen.
Es gibt, ein kleiner Spoiler zwischendrin, es gibt eine ultra harte Form von Stein, die sich nur mit einem Werkzeug abbauen lässt.
Eine Diamantspitzhacke.
Und man muss dann eine Minute auf den Stein draufhalten, bevor dieser Stein nicht abgebaut ist.
Ach, eine Minute ist es nicht, das sind vielleicht 30 Sekunden.
Und du kriegst einen Krampf in der Hand, wenn du die Maus gedrückt hältst.
Das ist richtig, vor allem wenn man viel davon braucht.
Ihr erwähntet Explosionen und die was kaputt machen. Hält dieses Material, von dem ihr redet, auch die Explosion aus?
Ja. Das hält so gut wie alles aus.
Hast du irgendwas gefunden, das noch nicht aushält?
Eure Spitzhacke höchstwahrscheinlich.
Die Diamantspitzhacke und nur diese eine.
Ja.
Was du erwähnen solltest, ist Werkzeuge verschleißen bei Benutzung.
Genau.
Was besonders dann auffällig ist, manchmal ein krasser Extremfall, Werkzeuge beschleunigen den Abbau von Blöcken. Sand mit der bloßen Hand abbauen geht schnell. Sand mit der Schaufel abbauen geht krass schnell. Sand mit der Steinschaufel abbauen geht noch krasser. Sand mit Diamantschaufel abbauen geht richtig krass schnell. Das Problem ist nur, du kannst so wie viele 100.000 Blöcke abbauen und naja, mit einem Metallwerkzeug hast du halt 1.000 Blöcke Sand ziemlich schnell abgebaut. Also auch Werkzeug verschleißt du in wahnsinnig hoher Geschwindigkeit. Monster spawnen im Untergrund. Beleuchtungsfaktoren.
Genau, also wie gesagt, es gibt so einen Tag-Nacht-Zyklus. Überirdisch am Tag ist man relativ sicher. In der Nacht spawnen Monster. Es gibt Zombies, Skelettbogenschützen, Creeper sogenannte. Da sind, wie auch immer man das Aussehen beschreiben soll, sie sind grün und laufen einen zu und explodieren. Und zerstören dabei auch meistens die ganze Wohnung, wenn man sich in der Nähe der Wohnung befindet. Deswegen ist es sinnvoll, sie aus stabilem Material zu bauen. Dann gibt es Spinnen und inzwischen gibt es immer mehr Monster.
Die Anzahl an Monster und Tieren steigt stetig. Es gibt auch Tiere, Hühner, Schweine.
Ihr erwähntet einen Tag-Nacht-Zyklus. Wie lang ist der? So muss ich es mir so vorstellen, mit so wie damals ein bestimmtes Spiel aus Japan, wo man tatsächlich dann um 10 Uhr nachts aufgestanden ist, um zu spielen, weil es die Realzeit war? Oder...
Ah, solche Spiele kenne ich auch. Nein, Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm, dass man zu der Tageszeit eingeloggt sein muss, an der man jetzt spielen will.
Tag-Nacht-Zyklus beträgt 12 Minuten.
Ja. Wobei der.
Ich weiß nicht, ob der gesamte Zyklus oder eine Phase.
Ja.
Das Spiel simuliert auch einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang.
Man kann sich auch an der Sonne orientieren von der Bewegungsrichtung her. Also, das ist so wie im echten Leben gemacht im Prinzip.
Wenn wir schon über Sachen reden, die wie im echten Leben sind. Die Monster, die vielleicht nicht ganz so. Über Monster und Monsterkämpfen müssen wir später noch reden. Machen wir gleich machen. Bevor ich jetzt auf die Mechanik vom Wasser eingehe, wo ist der Problem Monster? Ich meine, bei Tag hast du scheinbar keine Probleme.
Also tagsüber habe ich außerhalb, also überirdisch, keine Probleme. Das Problem ist nur, Monster spawnen nicht unbedingt in der Nacht, sondern Monster spawnen da, wo es dunkel ist. Das heißt, wenn wir uns ein Loch in die Erde graben und wir leuchten unsere Höhlen nicht aus, dann kann es passieren, dass da Monster spawnen. Selbst wenn wir uns eine unterirdische Wohnung angelegt haben und uns da relativ sicher fühlen, weil die nach außen überall zu ist, wenn es da unbeleuchtete Stellen gibt, dann können dort Monster spawnen. Die greifen einen dann an, man hat Lebenspunkte und wenn die auf Null sind, dann stirbt man. Alle Gegenstände, die man gesammelt hat, fallen auf den Boden und man
taucht da wieder
taucht auf, wo da das erste
Mal im Spiel gespawnt ist.
Genau. Außer man hat sich ein Bett gebaut und ist in der Nacht mal in diesem Bett gelegen, dann taucht man an diesem Bett wieder auf.
Seht ihr, so Minecraft versucht eine ganze Menge aus der realen Welt zu kopieren. Wir hatten Höhlenbau und Fackeln und Betten, Türen gibt es ja auch.
Ich wünschte, ich würde mein Bett auftauchen, wenn ich sterbe.
Eine gewisse Art der Elektrik gibt's. Für Schaltungen.
Elektrik ist cool. Beleuchtungsreiseabgang. Addons, ich habe auch die Liste Addons, Redstone, Lava. Lass uns über die Mechanik vom Wasser reden.
Im Wasser.
Es gibt Wasser, es gibt Seen, also es gibt stilles Wasser. Das kann man mit einem Eimer aus dem See rausschöpfen. Und diesen Eimer kann man irgendwo in der Landschaft auskippen.
Richtig, dann entsteht da ein sogenannter Wasserquellblock im Prinzip. Dort fließt unendlich, also das Wasser, diese Wasserquellblöcke, dort fließt im Prinzip unendlich Wasser raus.
Dieses Wasser fließt nur raus, wenn die benachbarten Blöcke tiefer sind als der Wasserquellblock?
Genau.
Es fließt.
Wasser fließt nach unten.
Es fließt in alle Richtungen, also in alle vier Richtungen, wir reden ja von Würfelblöcken. Fließt dort maximal 8 Felder weit, es sei denn, es fällt nochmal.
Ja.
Das heißt, ein Wasserfall darf nicht ganz unendlich hoch sein, unser Spiel ist ja nach oben und unten begrenzt, aber prinzipiell kann Wasser auf die Entfernung nahezu beliebig weit fließen.
Wenn man es hoch genug platziert, dann kann man eine ganz schön große Fläche damit bedecken.
Breitet sich wirklich eine Fläche aus oder nur linear nach allen Seiten? Gleiches gilt, im Wasser wird man einerseits fortgetrieben, es gibt eine Strömung.
Ja.
Also mit dem Wasserfluss bewegt man sich schneller als gegen den Wasserfluss. Im Wasser kann man schwimmen, zum Beispiel kann man auftauchen. Das wäre ein gecheateter, einfacher Aufzug.
Und im Wasser kann man ertrinken.
Stimmt, oder was braucht man? Luft.
Man
kann auch unter Wasser, wenn man sich in stehenden Gewässern befindet, auch Blöcke abbauen. Allerdings ist Arbeiten unter Wasser extrem langsamer im Vergleich zu dem, was man an Land leisten würde.
Genau.
Folgt Lava der gleichen Flussmechanik wie Wasser?
Lava ist meines Erachtens etwas zähflüssiger und fließt nicht ganz so weit wie Wasser. Aber ansonsten folgt es einer ähnlichen Flussmechanik.
Wir müssen auch den Spezialverräten, dass Objekte in der Umwelt miteinander interagieren, wenn Wasser auf Lava trifft.
Wenn Wasser auf Lava trifft, dann kommt es darauf an, ob es stehende Lava ist oder ob es nur ein Lavafluss ist. Lavaflüsse in Verbindung mit Wasser ergeben Stein. Lava, also stehende Lava in Verbindung mit Wasser ergibt unser härtestes Material oder im Prinzip zweithärtestes Material, diesen
Obsidian-Block.
Den man nur mit der Diamantspitzhacke abbauen kann.
Du sagst, das ist das zweithärteste, wir haben etwas noch härteres.
Richtig. Nachdem die Spielwelt ja nach unten begrenzt sein muss, gibt es das härteste Material unterhalb der ganzen Spielwelt, der Bedrock. Der lässt sich vom Spieler nicht abbauen, lässt sich nur durch im Prinzip Cheaten entfernen. Das Problem ist nur, wenn man da runterfällt, fällt man halt im Prinzip unbegrenzt, da es da unten nichts mehr gibt.
Weil die Zeit knapp wirkt, wirklich an der Stelle direkt mal ab. Wir reden noch über Redstone-Logik.
Genau, Redstone implementiert, wie gesagt, so eine gewisse Art von Elektrik bzw. von Schaltungen. Diese Schaltungen ermöglichen einem über Schalter oder Knöpfe oder Druckplatten gewisse Ereignisse auszulösen. Es kann natürlich sein, dass dadurch Fallen aktiviert werden, dass zum Beispiel Lava plötzlich von oben kommt oder sonstiges, dass sich der Boden öffnet und man zum Beispiel in Lava fällt. Oder
du schaltest bei Redstone, ob der Leiterkanal leuchtet oder nicht leuchtet.
Genau.
Du kriegst da verschiedene Schaltungselemente, kriegst die Schaltung zum Anschalten, kriegst die Möglichkeit zu invertieren, du kannst ein einfaches Oder bauen. Wir wissen ja, haben wir gerade ein oder nicht, das reicht für den Rest der Schaltungslogik aus, die wir noch brauchen könnten. Du hast gewisse Aktoren, du hast zum Beispiel Hubsteine, Pistons, die können andere Steine von sich wegschieben.
Genau, und wenn man die mit so einer Art Klebstoff, das man von gewissen Monstern bekommt, versieht, dann kann man auch Sticky Pistons bauen, die auch Blöcke zu sich herziehen können.
Also nachdem wir jetzt bereits über Flussmechanik vom Wasser sprachen, wäre es möglich, Wasser über ein Gebäude zu platzieren und dann mit so einem Hubschalter irgendetwas öffnen zu lassen.
Genau.
Und plötzlich setzt Flussmechanik vom Wasser ein. Im garstigen Fall kann man das mit Lava machen.
Genau. Wie gesagt, man kann Fallen bauen oder sonstige Dinge. Man kann aber auch dadurch automatisierte Farmen bauen, mit denen man Getreide anbaut oder...
Wofür brauchst du Getreide?
Getreide brauche ich, um Brot zu backen, selbstverständlich. Oder Kuchen. Und Lebensmittel brauche ich, um zu essen. Man hat einen sogenannten Hungerbalken sozusagen. Wenn der leer ist, fängt man an zu verhungern. Und die Lebenspunkte, die man hat, werden auch nur regeneriert, wenn man ausreichend gegessen hat. Also wenn dieser Hungerbalken im Prinzip voll oder fast voll ist.
Also man kann mit letzter Logik Sachen automatisieren.
Ja.
Was du auch noch hast, ist ein Schienensystem.
Genau, es gibt ein Schienensystem, man kann Schienen bauen.
Schienen wären einer der Gründe, warum du Eisen aus dem Untergrund haben möchtest.
Ja, Eisen und Gold. Gold braucht man für sogenannte Schubschienen.
Powered Rail.
Powered Rail,
ja. Auf Deutsch.
Ja.
Dann kann man ein Stück Schiene machen, die Karren, die auf der Schiene fahren, automatisiert anschieben.
Genau. Und man kann auch über sogenannte Redstone-Schaltungen dann Weichen einbauen, je nachdem, von welcher Richtung der Zug kommt. Dann soll er entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung fahren.
Stimmt, du hast Power Rails und Detector Rails. Du kannst doch überprüfen, ob ein Karren über die Schiene fährt. Dann löst du einen Redstone-Schaltkreis aus, der wiederum von Pistons, also von Sachen, die Blöcke bewegen, bis hin Weichensteuerung, bis hin automatische Anschubkontrolle für Karren und ziemlich alles wieder steuern kann.
Genau. Und mit dem letzten Update gab es noch eine relativ große Erweiterung für Redstone. Es nannte sich auch das Redstone-Update. Mit dem habe ich jetzt leider noch nicht gespielt, also noch nicht ausreichend gespielt, um darüber wirklich berichten zu können. Da wurde dann das Redstone-System nochmal deutlich erweitert.
Für Redstone-Schaltungslogik lohnt es sich, im Wiki nachzuschauen, welche Bauelemente es gibt, denn die kann man sich nicht logisch herleiten.
Ja.
Beispiel, es gibt zwar Inverter für Redstone-Schaltkreise, allerdings wird der Inverter mit Hilfe einer Fackel und eines beliebigen Blocks gebaut.
Ja, mit einer Redstone-Fackel.
Das vergesse ich immer wieder.
Ja.
Was ich mich abgemüht habe, war, dass ich einen Taktgeber für meinen Schaltkreis brauchte. Ich bin auf die Idee gekommen, ein Haus mit Wasserfall oben drauf haben zu wollen, der sich zyklisch um das Haus rundherum bewegt.
Das hört sich auch interessant an.
Und ich habe dann als Taktgeber ein Minecart genommen, das oben herumgefahren ist, und Detector Rails, um Pistons zu bewegen. Und zum Schluss fehlte noch die Feinabstimmung für den Schaltkreis, mit der Wasserfall wirklich rundherum läuft und nicht dauerhaft angeschaltet bleibt.
Ja. Also man kann sich natürlich auch rein aus Redstone eine Clock bauen, die dann in gewissen Abständen immer ein Redstone-Signal von sich gibt. Aber vor allem auf größeren Servern ist sowas nicht so gern gesehen, da das ziemlich viel Rechenleistung auch auf Serverseite braucht. Aber für eigene Projekte macht das immer sehr viel Spaß, wenn man solche Dinge benutzt.
Ja, wir benutzen Redstone-Logik in Minecraft, um auf dem Java-Interpreter plus einer virtuellen Maschine auf einem Host-System Programmierarbeiten zu leisten. Nicht ganz effizient, aber es macht Spaß.
Ja.
Was ist denn, nachdem wir jetzt zusammengefasst haben von du baust Blöcke ab, du kriegst verschiedene Materialien, die unterschiedlich selten sind, du musst irgendwie überleben, brauchst Nahrung, gibt irgendwie Gegner, vielleicht kann man auch kämpfen, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Du kannst Schaltungslogik implementieren, Sachen automatisieren. Was ist denn eigentlich die Faszination an Minecraft?
Die Faszination ist eigentlich, dass du nicht gezwungen wirst, irgendwas zu tun, wie bei den meisten anderen Spielen, sondern du kannst einfach genau das machen, was du willst. Entweder du lebst halt nur oberirdisch und baust dir da riesige Paläste. Im kreativen Modus zum Beispiel muss man keine Blöcke abbauen, um was bauen zu können, sondern hat im Prinzip von allen Materialien unendlich zur Verfügung. Im Survival-Modus kann man sich zum Beispiel riesige Festungen bauen oder unterirdische Dinge, um dann im Endeffekt die stärksten Waffen wie Schwerter oder Bögen zu haben und möglichst viele Diamanten zu horten. Dann gibt es natürlich, wie vorhin angesprochen, noch die Parallelwelten. Um zum Beispiel in den Nether zu kommen, muss man Obsidian abbauen. Um Obsidian zu bekommen, braucht man Diamanten. Und um Diamanten zu finden, muss man ziemlich lange suchen. Also effektiv, es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, was du jetzt machst, ob du nun Großprojekte baust, ob du nun mit Redstone Schaltungen baust, ob du einfach...
Also für Unterwelt können wir noch kurz erwähnen. Die Unterwelt lohnt sich zu betreten, weil du da Steine bekommst, die du anbrennen kannst.
Genau, also im Nether gibt's... Der Nether ist komplett anders wie die normale Welt. Also dort gibt es auch kein Wasser. Da gibt es eigentlich fast überall Lava, aber kein Wasser. Die Steine, die man da bekommt, sind komplett anders als auf der normalen Welt.
Es ist exquisit, man kriegt sie nicht. Ja. Du kriegst zum Beispiel Steine, die leuchten, du kriegst Steine, die du fransetzen kannst. Seit den letzten paar Updates gibt es auch extra Gegner im Nether.
Ja.
Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt das Vieh, das im Informatikpool hängt?
Gast.
Wie heißt der, ja?
Das ist auch ein Vieh aus dem Nether.
Ja, ein Gast. G-H-A-S-T, glaube ich. Oder so.
Also so wie Ghost, nur mit A? Ist es einfach nur ein Geist, damit das ein Monster wird, hat man einen Buchstaben verändert?
Irgendwie so in die Richtung.
Und seit dem letzten paar Updates gibt es ja auch schon vorgebaute Strukturen, die man gelegentlich in der Landschaft findet. Im Nether sind das Festungen. Und dann abhängig oberirdisch, in welcher Welt man sich befindet, könnte das im Dschungel ein Tempel sein. Mhm. Oder im Sumpf ein Hexenhaus.
Genau. Es gibt auch Dörfer, in welchen dann computergesteuerte Charaktere rumlaufen, mit denen man auch handeln kann. Sogar. Das wurde auch mit einem Update eingeführt. Also Minecraft wird durchgehend weiterentwickelt und es kommen immer neue Features dazu. Im nächsten Update kommen jetzt Pferde dazu.
Wir müssen nicht erst einschränken und sagen, Minecraft ist zwar toll, aber es ist weder Open Source noch... Wir machen hier gerade Schleichwerbung für ein fremdes Spiel, das viele Informatiker im Bann gezogen hat.
Ja.
Es gibt auch Konkurrenzprodukte, die versuchen das nachzuprogrammieren. Deren Umfang ist teilweise beschränkt, aber sie funktionieren. Wenn du einfach nur ein Lego mit unendlich vielen Steinen haben willst, das sind viele kleine Jungträume. Ich will Lego endlich mal die Steine nicht ausgehen lassen.
Vermutlich macht das auch die eigentliche Faszination von Minecraft aus. Es ist einfach Lego mit unendlich Steinen.
Lego mit unendlich Steinen und Schaltungselektronik obendrauf.
Lego Mindstorm mit unendlich vielen Steinen.
Lass uns zum Abschluss über die Erweiterung reden, wie zum Beispiel Texture Packs und dein Industrial Add-on.
Ja, genau. Also wie gesagt, in Minecraft gibt es jetzt diese Redstone-Logik, aber Minecraft ist auch über verschiedene Add-ons erweiterbar. Also sei es nun einfach nur visuelle Veränderungen, Texture Packs, dass einfach diese relativ primitive, eckige Grafik für manche viel hübscher aussieht, manche finden es eher nicht so toll. Ich persönlich habe kein Texture Pack drauf, weil ich mich noch nie drum gekümmert habe. Ich weiß nicht, ob die besser aussehen.
Ich habe einen Freund, der hat ein Comic Texture Pack. Es gibt plötzlich runde Steine, du hast plötzlich Glas, das wirklich transparent ist. Du hast auf dem Werkzeug Glanzeffekte, abhängig vom Einstrahlwinkel vom Sonnenlicht. Faszinierend, was da geht, wenn du Rechenleistung aufbringen kannst, um Texture Pack zu verwenden.
Ja. Aber es gibt auch Add-ons, die die Spielmechanik komplett verändern, beziehungsweise kommen ziemlich viele neue Elemente dazu bringen, wie zum Beispiel Industrial Craft.
Was ändert sich mit diesem Add-on am Spiel?
Es kommen neue Metalle dazu, zum Beispiel Kupfer, und es wird eine Art echte Elektrik eingeführt. Die bekommt man dann zum Beispiel über Solarpanel oder über Generatoren, in die man Kohle schmeißt. Es gibt einfach lauter neue Werkzeuge, neue Maschinen. Oder es gibt Maschinen, nicht nur die Workbench und die Schmelze im Prinzip, sondern es gibt auch ganz viele verschiedene Maschinen. Dann gibt es zum Beispiel ein anderes Mod, Forestry, was Bienen implementiert, unter anderem. Also es werden noch viele andere Dinge dadurch reingebracht, aber unter anderem kommen zum Beispiel Bienen rein, welche man dann züchten kann in jedem dieser verschiedenen Landschaften, die es gibt, zum Beispiel Schneelandschaft, Dschungel, Wald, Sumpf gibt es verschiedene Bienenarten und wenn man die verschieden kreuzt, bekommt man halt immer bessere Bienen raus. Da betreibt man im Prinzip so eine Art Genetik und effektives Nachzüchten. Also da gibt es auch noch Add-ons, die das wirklich implementieren, dass man diese Bienen sozusagen sequenziert und dann mit diesen Genen herumwerkeln kann. Also es gibt einfach unglaublich viele Erweiterungsmöglichkeiten für Minecraft noch.
Ich höre immer mehr Sachen, von denen ich noch gar nicht gewusst habe. Unabhängig davon, wie cool das jetzt ist, sind wir einfach am Ende unserer Sendezeit angelangt.
Genau. Also ich finde Minecraft ein unglaublich tolles Spiel mit viel Suchtpotenzial und es ist auch nicht so teuer.
Ein nicht näher benannter Sucht, die im Raum spielt schon wieder.
Ich spiele nicht. Ich schreibe gerade auf, was wir während unserer Aufnahme alles an Ideen für neue Radiosendungen haben. Ich habe schon 5 Zeilen und jede Zeile ist eine Idee.
Du, in Ideen mangelt es sonst nicht. Wir brauchen Leute, die das ausführen. Und im Prinzip habe ich jetzt, dank eurer beiden Aufwände, 6 Personen Arbeitsstunden verbraten. Passiert. Danke, dass ihr da wart.
Bitte sehr.
Also, ciao Ricky, ciao Tobi.
Ciao.